Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin! Marin! Das Tor für den FC St. Pauli!
Ein großer Tag für St. Pauli. Und ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli-Museums. Heute mit einer Sonderfolge zu einer Debatte, die den FC St. Pauli und seine Fanszene tief gespalten hat. Es geht um den Umgang mit der Vergangenheit, um Aufarbeitung und Konsequenzen, um Verantwortung, Identität und Entscheidungsfindung. Ich steige mal mit einem Zitat ein. Wir sind ein Fußballclub und wollen keine Ahnenforschung. Dieses Statement eines wütenden Vereinsmitglieds stammt nicht aus einer Facebook-Kommentarspalte, sondern aus einer Zeit, als man sich noch persönlich anschreien musste. Die Aussage ist auf einer Mitgliederversammlung des FC St. Pauli 1997 gefallen. Und es ging um das Bekanntwerden der NSDAP-Mitgliedschaft von Wilhelm Koch und den Antrag auf Stadionumbenennung. Und über dieses Thema möchten wir heute sprechen und dafür haben wir uns gleich zwei tolle Gäste eingeladen, Ronny Galczynski und René Martens. Ronny, René, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Ja, dann fange ich mal an. Ronny Galczynski, Jahrgang 58, seit Ende der 80er Dauerkartenbesitzer, immer gegen gerade. 93 Mitbegründer des Übersteigers, dann irgendwann ausgestiegen und seit über 20 Jahren freiberuflich als Journalist tätig und seit ein paar Jahren inzwischen auch als Honorarkraft fürs Museum aktiv, fürs Zeitzeugenprojekt.
Ja, ich bin René Martens, freier Journalist und habe 1997 ein Buch veröffentlicht, wo das erste Mal sozusagen zutage getreten ist, dass Wilhelm Koch Mitglied der NSDAP war und wodurch die Stadionumbenennungsdebatte ausgelöst wurde. Und ich habe mehrere Bücher den FC St. Pauli geschrieben, habe aber sonst beruflich nichts mit dem Verein zu tun als Berichterstattungsgegenstand.
Genau, und in der Runde dabei sind natürlich auch, Celine habt ihr gerade gehört, ich bin Christopher und Thomas ist natürlich auch dabei.
Genau, hallo.
Und genau, René, du hast es nämlich gerade eben schon gesagt. Wir behandeln das Thema Stadionumbenennung. Also, wir spielen heutzutage im Millerntor-Stadion, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Früher hieß dieses Stadion Wilhelm-Koch-Stadion. Da bin ich sogar noch reingegangen, als ich als junger Mensch zu St. Pauli gegangen bin. Und ein Auslöser, wie du es gerade eben schon selber gesagt hast, war das Buch You Never Walk Alone. Magst du vielleicht einmal ganz kurz was zu dem Buch erzählen? Wann ist es rausgekommen und was war quasi der Startpunkt für dich, dieses Buch überhaupt zu schreiben?
Naja, das Buch ist 1997 rausgekommen. Der Startpunkt war ganz einfach eine Anfrage des Verlags Die Werkstatt. Und der Verlag Die Werkstatt hat damals, also in den 90er Jahren, mit einer Reihe kritischer Vereinsbiografien gestartet, sag ich mal, und die eben auch den Anspruch haben sollten, also sich so sozusagen von sonstigen Hochglanzbiografien, Vereinsbiografien, die damals en vogue waren und die ja immer noch nicht out sind, abzusetzen. Und das hieß unter anderem eben auch, sich mit der Geschichte des Vereins im Nationalsozialismus zu beschäftigen. Das war, naja, also nicht, also das war schon Teil des Auftrags, würde ich sagen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass St. Pauli einer der ersten Vereine war, die da überhaupt in dieser Reihe behandelt worden sind. Also Dortmund kam zuerst, es gab auch Werder und Gladbach. Also danach kam dann schon St. Pauli so langsam, also vielleicht ob jetzt als fünftes oder sechstes, so auf jeden Fall sehr früh. Und genau, also insofern war das klar, dass das Thema wird. Der Auslöser, sich mit Wilhelm Koch zu beschäftigen, mit der persönlichen Geschichte von Wilhelm Koch zu beschäftigen, kam eigentlich durch eine Interviewäußerung oder in einem Zeitzeugengespräch mit Harald Stender. Und Stender hat damals, also mir war das bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, Stender hat eben erwähnt in dem Interview, dass also da ging es vermutlich eigentlich eher um Koch als Person. Also ich glaube, die Frage ging eher in die Richtung, was war Koch denn so, wie war der so im Umgang und so weiter, weil ich vorher schon Gespräche geführt hatte, die sozusagen nahelegten, dass Koch im Umgang nicht immer angenehm war, jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und da hat er dann drüber erzählt und dann hat er natürlich, er war Koch gegenüber positiv eingestellt. Und dann kam die Formulierung eben zu seiner Präsidentschaft, Er war ja die ganze Zeit Präsident, außer von 45 bis 47, da war ja Friedrichsen, da durfte er ja nicht. Und das, also hat er dann eben gesagt, aber schon als er es gesagt hat, ist ihm aufgefallen, dass er es vielleicht lieber nicht hätte sagen sollen. Also hat es so, ich kann das jetzt nicht nachmerken, so ein bisschen versucht wegzumurmeln, verdruckst gesagt. Und genau, und diese, es gab eben diese Regelung, dann das wie ist das damals Hamburger Verband für Leibesübungen, das eben, die galt von 45 bis Mitte 47, dass diese, dass eben Leute, die, dass eben Vereinsmitglieder, die Mitglied der NSDAP waren oder der anderen NS-Organisationen nicht erster oder zweiter Vorsitzender sein dürfen. Darauf bezog sich dieses Zitat von Stender. Und dann bin ich halt ins Staatsarchiv gegangen und habe mir die Entzwischungsakte angeguckt und da stehen dann auch halt die Informationen auch schon drin mit zur Übernahme von der Firma Arnsberg und Seckel, über die wir wahrscheinlich gleich noch reden werden.
Wie waren so die ersten Reaktionen auf das Buch?
Die Reaktionen waren, ich kann mich erinnern, dass die Mitgliederversammlung, die erste Mitgliederversammlung, die ja direkt nach dem Buch auch, also wenige Wochen nach Erscheinen des Buchs auch stattgefunden hat und wo der Antrag ja auch schon gestellt wurde, über den wir ja gleich reden werden. Danach habe ich nicht gut geschlafen, weil ich dachte so, das geht da jetzt doch in eine Richtung, die ich so nicht erwartet habe. Oder vielleicht war ich da auch naiv oder habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ansonsten waren die Reaktionen, da es kein Internet gab und da es keine sozialen Medien gab, eigentlich vernachlässigenswert. Also was jetzt die Reaktion, die ich gespürt habe. Also mich hat irgendwann mal eine Frau angerufen, die vermutlich, also nicht nur vermutlich, die Mitarbeiterin war, der Firma, von Kochs Firma, und die eben betont hat, dass freundschaftlich hat sie vielleicht nicht gesagt, aber das konnte man raushören, das zumindest sehr gute persönliche Verhältnis zu den Alteigentümern. Das ist ja auch nachher immer wieder Thema gewesen. Und hat dann gesagt, ja, ändern Sie das mal da in der Zeitung. So, die hat ein bisschen was gelesen, aber der war das jetzt auch nicht klar, dass da ein Buch erschienen ist. Oder das hat, es ist ja auch egal, sie war zwei, auch, kann man ja auch nicht verlangen. Und ich stand damals im Telefonbuch auch mit, auch Adresse, macht ja heute auch keiner mehr. Ja, und das war... Ansonsten waren die Reaktionen, mich hat persönlich niemand angegriffen sozusagen. Also ich meine, dass man vielleicht, dass dann irgendwo natürlich die Debatte abgebildet wurde in den Medien mit unterschiedlichen Positionen zu dem Thema, aber es gab keine Angriffe auf die Person und auch nichts, genau, also nichts dergleichen.
Du hast das ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass Harald Stender dann auch so ein bisschen zurückgerudert ist, oder vielleicht auch das Gefühl hatte, dass das dein Eindruck war. Was ist denn so deine Theorie, warum sich vor dir niemand mit der Person Koch oder vielleicht auch generell mit der NS-Vergangenheit des Vereins beschäftigt hat?
Die Theorie wäre, dass das, die ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man das natürlich im Verein oder bei Vereinsmitgliedern das genauso war wie in der Gesamtgesellschaft. Also dass natürlich die Leute, die den Verein lange getragen haben in den Jahrzehnten nach 45, die auch gar kein Interesse hatten, sich selbst mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Also dass es so eine Abwehrhaltung auch gab und dass, wie wir ja wissen, der Fußball insgesamt sehr spät begonnen hat, sich damit zu beschäftigen, mit der nationalsozialistischen Vergangenheit oder auch mit der Übergangsphase, also wo sind die Kontinuitäten zwischen Nationalsozialismus und dessen, was Vereine noch vertreten haben dann in der Zeit danach, oder wie haben sie das, wie schönfärberisch oder ignorant sind sie damit umgegangen? Das ist ja, das war ja weit verbreitet bei Sportvereinen oder ist ja immer noch, keine ideale Situation ja heute, was diese Aufarbeitungsgeschichte angeht. Und das, insofern war das auch für den Verein, war das auch klar, dass das bei dem im Verein eine Rolle spielte. Und dann eben vielleicht natürlich mit der besonderen Rolle, die Koch gespielt hat als jahrelanger Vereinspräsident. Und dass dann, also da geht es dann natürlich dann viel ins Irrationale, so irgendwie. Also man kann doch jetzt nicht diese Figur angreifen und das ist, da entsteht dann so ein irgendwie Zusammenhaltsgefühl, Gehörigkeitsgefühl, also so, ja, so Festhalten an Tradition. Ich meine, vieles ist ja dann in der heutigen Debatte auch wieder zu spüren, ja.
Aber andererseits, wenn ich mich mal kurz einmischen darf, gibt es seit Ende der 80er eine kritische Fanszene bei FC St. Pauli, die ja im Grunde doch schon etwas anders drauf war als die alteingesessenen Vereinsmitglieder, die ein besonderes Interesse daran hatten, so Ikonen nicht vom Sockel zu heben.
Ja.
Da hätte man auch im Grunde erwarten können, ob das ein Millantor-Leute waren oder ab 93 Übersteiger und Haltbar-Leute, da mal so in die Archive zu steigen und nachzuschauen, ob da irgendwas war oder nicht.
Ja, da waren wir ja beide in verschiedenen Redaktionen auch tätig. Das ist wahrscheinlich heute schwer zu rekonstruieren, warum wir das nicht gemacht haben. Es gab ja letztlich sozusagen die organisierte Fanszene, die ja da erst in einem sich sozusagen Anfangsstadium befand, also eben sich noch organisieren befand, die ja nichts mit dem zu tun hatte, was jetzt sozusagen vom Organisationsgrad mit dem vergleichbar ist, was heute organisierte Fanszene ist. Die hatte vermutlich mit der Aktualität, also sei es der Vereinsinternen Dingen als auch übergeordneten Themen wie Rassismus im Fußball oder Rassismus in der Gesellschaft und Solingen und Mölln und was hat das alles irgendwie mit dem Fußball zu tun? Vielleicht genug zu tun.
Das ist auch meine Theorie tatsächlich.
Um sich damit zu beschäftigen, was in der noch gar nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit passiert ist.
Ja, also das sehe ich genau. Ich war ja auch gleichzeitig mit euch dabei sozusagen. Und ich kann mich auch zum Beispiel überhaupt nicht erinnern, dass wir an den Übersteiger in den Redaktionssitzungen überhaupt mal so gedacht haben, das Thema müssten wir mal anfassen oder wir müssten jetzt mal was machen darüber. Also natürlich haben wir dann über die Jahreshauptversammlung die Mittelversammlung berichtet, als diese Thematik aufkam, Stadionbenennung. Und aber jetzt zum Beispiel so ein Artikel über was zum Beispiel überhaupt Koch oder die Frühzeit des Vereins haben wir, glaube ich, nie drin gehabt tatsächlich. Also es war einfach, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt ranbleiben. Das ist irgendwie, ist das wirklich genau wie du sagst. Es waren halt andere Sachen irgendwie standen auf dem Zettel und das war toll, dass das mal jemand gemacht hat, so nach dem Motto. Aber so weiterverfolgen oder weiterverfolgt wurde das einfach nicht.
Nee, nun haltbar sind also historische Geschichten erschienen, die sich jetzt so auf Wunderelf bezogen. Ne?
Ja, ja.
Also jetzt, genau, also jetzt Karl Miller und was und Pipapo und Wunder. Also diese Zeiten, wo natürlich dann die NS-Zeit irgendwo so zwischen den Zeilen auch mal präsent war oder nicht präsent war,
ja.
Aber zumindest.
Also ihr hattet da ein bisschen mehr drin tatsächlich, ja, aber auch jetzt, ja, es war halt nicht so, dass da wirklich mal so jetzt aber mal richtig so, das war
überhaupt. Oder es gab vielleicht sogar Geschichten irgendwie zum Arbeitersport, ich weiß nicht, ob das in der Zeit war, wo man dann, ja gut, das war sozusagen etwas, das gibt es heute nicht mehr und das wurde 33 verboten, sowas gab es, aber sozusagen ganz nah, also jetzt in das Allernaheliegendste, da ist keiner auf die Idee gekommen.
Das hat ja dann umso besser 97 funktioniert, also da hat die Fanszene ja sehr schnell Fuß gefasst, sich dem Thema anzunehmen, also über die verschiedenen Redaktionen und Gremien hinweg ja auch, es war ja so ein Konglomerat sozusagen.
War das der Weg? Also ist es quasi über die Fanzines dann zu dem Antrag gekommen? Oder wie lange hat das gedauert von der Veröffentlichung des Buches bis zum Antrag? Und wie war da der Weg?
Also es konnte ja nicht lange dauern, weil das Buch ist wenige Wochen vor der JHV erst erschienen. Und es gibt ja auch Antragsfristen, die du dann einbringen musst. Ich weiß nicht, ob das ein oder zwei Wochen vor der Versammlung jeweils war. Jedenfalls haben wir den Antrag dann rechtzeitig reingebracht, der meinem Namen sozusagen eingebracht wurde. Man kann ja nicht als Gremium einen Antrag einbringen, sondern nur namentlich eine Person. Das heißt natürlich nicht, dass ich mir das alles ausgedacht habe, sondern das waren verschiedene Gruppierungen damals, die sich halt über das Thema unterhalten haben, die sowieso immer miteinander zu tun hatten, über Fanzines, Übersteiger, Unhaltbar, über AGM, die es ja auch schon gab damals, Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, nur Mitglieder hieß es, glaube ich, damals. Und vor allen Dingen, es gab die Kneipe zum letzten Pfennig, wo sich auch alle aktiven Fanszenen damals getroffen haben sozusagen und solche Themen auch diskutiert haben. Und da war dann schnell klar, da musste auch nicht lange diskutiert werden. Also wir brauchten auch nicht viel Zeit, um da klar zu kommen, dass das Stadion, wenn das sich alles bewahrheiten sollte, was René geschrieben hat, dass das Stadion dann umbenannt werden muss. So, und da fanden sich dann erstmal nicht sofort Leute, die da bereit waren, diesen Antrag einzubringen, sich auch dem Podium zu stellen letztlich. Einige Leute haben wir dann aus dem Feuer sowieso genommen, von vornherein, weil die schon ein bisschen verbrannt waren sozusagen. Und wir wollten,
Holger Scharf,
genau. Wir wollten Kritik an so einem Antrag nicht daran festmachen lassen, dass allein die Person schon anstößig für diejenigen ist, die da vielleicht gegenstimmen könnten. Sven Brooks war auch noch mal im Gespräch, soweit ich weiß, das einzubringen, aber wir wollten eben auch nicht, dass Sven Brooks von vornherein dann gleich so ein Anti-Mensch innerhalb des Vereins war. Er war ja schon, ich weiß nicht, war er schon Organisationsleiter?
Nee, 97 müsste doch noch im Fanladen sein,
ja, jedenfalls, sein, ich, ja. Fanladen sollte ein schon Jahr auch noch so ein bisschen aus der Schusslinie raus. Und dann war halt die Frage, wer macht das? Und ich habe mich dann letztlich breitschlagen lassen, zumal ich auch so ein bisschen Erfahrung hatte, vor Podien zu sprechen, weil ich von 82 bis 90 kommunalpolitisch aktiv war und da auch dann halt vor Leuten sprechen musste, Anträge begründen musste. Also ganz fremd war mir das halt nicht. War natürlich eine andere Größenordnung, das ist klar. Ja, und dann bin ich halt sozusagen stellvertretend für, ich sag mal, ein paar hundert Leute, die da involviert waren in das Geschehen, dann angetreten, um diesen Antrag dann im Oktober 97 einzubringen.
Ich würde nochmal ganz gerne noch einen Schritt zurück kurz machen, bevor wir dann in die legendären Mitgliederversammlung gehen, die dann folgten. Und zwar nochmal, um auf Renés Buch nochmal zurückzukommen, You Never Walk Alone, möchte ich nochmal dazu sagen, das hat mir mein Vater noch 97 geschenkt, unser Sohn liest das mal. Das Kapitel über Wilhelm Koch habe ich aber damals nicht gelesen, das hat mich irgendwie noch nicht so interessiert mit 12. Aber tatsächlich heißt das Kapitel Und Geld stinkt doch. Und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz die Möglichkeit nutzen für alle, die nicht wissen, wer Wilhelm Koch ist. Da gibt es ja vielleicht Jüngere, die auch den Podcast hören. Einfach nochmal ganz kurz aufgeschrieben, wer eigentlich Wilhelm Koch war. Also Wilhelm Friedrich Karl, genannt Willi Koch, wurde am 13. Februar 1900 in Hamburg geboren. Bereits als Jugendlicher war er aktives Mitglied in der Spiel- und Sportabteilung des St. Pauli-Turnvereins. Er war nicht nur Fußballer, sondern auch Turner. Aus dieser Spiel- und Sportabteilung ist, wie ihr es vielleicht wisst, 1924 dann der FC St. Pauli hervorgegangen. Aufgrund des Ersten Weltkriegs 1914 zieht die Abteilung aus Ermangelung an Spielern dann zum Teil 15-, 16-jährige Spieler in die erste Mannschaft hoch. So gab Koch bereits mit 16 Jahren im Tor der ersten Mannschaft sein Debüt, also für die erste Mannschaft, hat sich aber nicht durchgesetzt als Torhüter der ersten Mannschaft, kam aber zu ein paar Einsätzen. Seite an Seite mit Spielern wie zum Beispiel Max Kulig, Selig Kahn, Henry Reder, Max Pestorf und Hans Friedrichsen. Aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass die letzten drei genannten alle samt wie Willi Koch später das Präsidentenamt des FC St. Pauli innehatten. Henry Reder, der erste Präsident, ab 1931 Wilhelm Koch und wie von René geschildert, Hans Friedrichsen als sein Stellvertreter 45 bis 47 beziehungsweise Max Pestorf, der ebenfalls in dieser Zeit der Nachfolger von Hans Friedrichsen war und dann der Vorgänger von Wilhelm Koch, bevor er dann 47 wieder zurück ins Amt ist. So ungefähr. genau, wie, und ja, während die beiden Erstgenannten, Max Kulig und Selig Kahn, aufgrund ihrer jüdischen Abstammung keine große Funktionärstätigkeit in Fußball-Deutschland annehmen konnten. Nach dem Ersten Weltkrieg machte Koch dann seine Ausbildung bei der Firma Ahrensberg und Seckel. Eine Firma 1916 gegründet, für den Import und Export von Häuten und Fellen zuständig. Bereits 1926 wurde Koch dort zum Prokuristen ernannt. Genau, und die Forschung des Museums aus den letzten drei Jahren zur Frühgeschichte des Vereins ergab noch, dass der Firmeninhaber Jacques Wolf Seckel ebenfalls Mitglied der Spiel- und Sportabteilung des St. Pauli-Turnvereins war, Mitbegründer also dieser Abteilung, aktiv als Fußballer, Turner und Schiedsrichter. Ja, laut Renate Brun, der Tochter von Wilhelm Koch, gab es eine enge Verbindung zwischen den Familien Koch und Seckel. Sie gab an, dass 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Familie Seckel zu Besuch war bei der Familie Koch in Hamburg. Denn die Familie Seckel ist direkt 1933 aus Deutschland geflüchtet nach Schweden. 1931 wurde Wilhelm Koch Präsident des FC St. Pauli, 1933 übernahm er dann diese Firma Ahrensberg und Seckel. 1936 wurde der Firmenname geändert und 1937 ist Wilhelm Koch in die NSDAP eingetreten. So einmal kurz als Übersicht, damit wir ungefähr wissen, worüber wir reden. Aber genau, es geht ja jetzt, wie Ronny ja schon gesagt hat, um die erste Mitgliederversammlung. Das war im November 97?
Oktober 97. Oder 31. Oktober.
31. Ja. Oktober 97. Bevor wir uns aber jetzt mit dieser Mitgliederversammlung beschäftigen, ist es tatsächlich ganz interessant, in welchem Zustand sich der FC St. Pauli eigentlich in diesem Moment befand. Weil es war ja ein sehr ereignisreiches Jahr, das Jahr 97, abgestiegen aus der Bundesliga nach 2 Jahren.
Also die ganze Zeit eigentlich, also man kann sagen ab Mitte der 90er bis in die frühen 2000er, da könnten wir eine Doppelfolge machen ohne Probleme. Also das war, was die Vereinsinterna und ähnliche Sachen angeht, also eine sehr wilde Zeit. Sportlich aber auch, genau, Christoph hat es schon gesagt, 97 hat am Ende, also im Kalenderjahr 1997 hatte der Verein 4 Cheftrainer. Das also allein ist schon ein Hinweis auf schlechte sportliche Leistungen, eben Bundesliga-Abstieg und dann auch der dann neue Trainer Eckhard Krautzun hat auch nicht so richtig gezündet und wurde dann kurz nach der Mitgliederversammlung allerdings erst durch Gerhard Kleppinger, seinen Co, ersetzt. Also insofern, das alles lief schon mal nicht so richtig rund. Aber auch die Vereinspolitik oder das Umgehen miteinander im Verein war auch mittlerweile in Wallung geraten. Denn, das hatte Ronny schon kurz erwähnt, die AGEM, Arbeitsgemeinschaft Interessierter Mitglieder, hatte sich 1996 gegründet und hat dann angefangen, das erste Mal so auch ein bisschen sich zusammenzutun, den Führungsstil des Präsidenten Heinz Weisener durchaus erstmal zu beleuchten und auch zu kritisieren, teilweise auch öffentlich zu kritisieren. Der war ja schon seit 1990 im Amt und es war ja immer schon so über die ganzen Jahre, dass es die Finanzen immer so ein bisschen wackelig waren, dass es immer hieß, oder es ja auch tatsächlich so war, dass Heinz Weisener immer einspringen musste mit seinem Privatvermögen zum Teil, um die Finanzen wieder ins Lot zu kriegen, um die Lizenzen zu kriegen. Was immer so über allem schwebte, war, wir bauen ein neues Stadion. Heinz Weisener war ja auch Architekt und er hatte ja über Jahre immer schon wieder Pläne gemacht. Es gab immer Nachrichten, es gab sogar Veranstaltungen mit Modellen, mit großen Präsentationen und auch viele Zeitungsartikel mit den Überschriften, das neue Stadion kommt jetzt endlich und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz viele Sachen aus diesen Jahren. Das war also auch immer noch so ein Ding nach dem Motto, wenn der Verein überleben will, muss er das neue Stadion bauen. Und das hat er natürlich immer mit seiner Person verknüpft. Ich garantiere dafür, deswegen müsst ihr mich auch immer im Amt behalten, bitte. Und die Wahlen haben es eigentlich über die Jahre auch immer so bewiesen, dass es das kaum Gegenstimmen gab. Das hat sich dann geändert, weil eine der ersten Amtshandlungen der AGEM war ja tatsächlich Satzungsänderung in die Wege zu leiten. Und zwar mit dem Inhalt, dass der Verein, wie es ja heute immer noch ist, einen Aufsichtsrat bekommt. Das war vorher nicht der Fall. Und das war so der erste Erfolg, kann man sagen, dass dieser Satzungsvorschlag der AGEM fast unverändert, kann man sagen, am Ende auch mit sehr großer Mehrheit erstmal durch eine Satzungskommission ging und dann eben am Ende auch im Frühjahr 97 angenommen wurde. Aber dann ging es schon darum, natürlich diesen Aufsichtsrat auch zu wählen. Das war dann im Juni 97, eine außerordentliche Versammlung. Und da hat im Vorwege dann der Präsident sehr klar Stimmung gemacht. Auch die Kandidaten der Fanszene der AGEM auch durchaus persönlich definiert als Menschen, die keine Ahnung haben, die nur Unruhe stiften und so weiter. Und hat dann auch ganz klar gesagt, ich hätte gerne die und die und die und die Menschen im Aufsichtsrat. Also hat auch wirklich namentlich benannt, wen er gerne gewählt sehen würde. Und das hat dann auch funktioniert. Also es wurden 7 Menschen in Aufsichtsrat gewählt und der erste AGEM-Kandidat, nämlich der genannte Holger Schaaf, war dann der 8. Das hat also nicht so richtig gut funktioniert für uns, sage ich jetzt mal. Wir haben also alles in die Wege geleitet und sind dann am Ende außen vor geblieben zunächst. Das war natürlich nicht ganz so geplant. Was sich aber dann daraus entwickelte, war, dass da natürlich dann die Wahl, nämlich genau in der gleichen Versammlung, 31. Oktober 97, da ging es nicht nur um diesen besagten Antrag, über den wir hier sprechen, sondern es war auch eine Wahl des Präsidiums vorgesehen. Und da war es das erste Mal so, dass Heinz Weisener erhebliche Gegenstimmen, beziehungsweise also wirklich, glaube ich, von 300 und Stimmen hatte er nur 200 und auf sich vereinigen können. Das war also das erste Mal, wo er richtig Gegenwind auch in Zahlen der Wahl bekommen hat und hat dann auch klar gesagt, nach dem Motto, also nicht für mich, sondern für den Verein, zum Wohl des Vereins nehme ich diese Wahl an, also doch sehr, sehr angesäuert. Und das war dann so die Stimmung, die auch an dem Abend schon mal vorherrschte. Der Antrag kam dann, glaube ich, danach ja auch erst rein von der Tagesordnung her. Und wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen weiterspringen über die Jahre, über die nächsten Jahre ging es auch hauptsächlich immer um die Finanzen, die schlechten Finanzen, um Zwiste mit Schatzmeistern und Vizepräsidenten, die wurden entlassen oder sind zurückgetreten und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr wild gewesen, auch im Jahr danach. Die Versammlung stand eigentlich im Lichte der Finanzprobleme und des möglichen Stadionbaus natürlich wieder. Also das hat sich dann auch über die nächsten Jahre noch hingezogen, auch als dann der Aufsichtsrat sich nach und nach personell veränderte und immer mehr Menschen aus der Fanszene da einzogen. Aber die Stimmung insgesamt war nicht wirklich gut, würde ich jetzt mal nennen.
Bevor wir zur Mitgliederversammlung kommen, da würde ich gerne einmal Ronnys und Renés Schilderung, René als Außenstehender, der nicht der Antragsteller war, aber Ronny als Antragsteller, natürlich gerne eure Wahrnehmung des Ganzen hören. Aber vorher starten wir da mit einem Zitat rein. Denn in der Presse wurde dann geschrieben, ich glaube, es war die Taz, durch eine Indiskretion wurde bereits vorgestern bekannt, dass das FC-Mitglied Ronny Galsinski am kommenden Freitag auf der Jahreshauptversammlung einen brisanten Antrag stellen wird. Der Übersteiger, dessen Redaktionsmitglied du zu diesem Zeitpunkt warst, vermutete, dass Christian Hinzpeter diese Information bereits an die Presse ausgeplaudert hätte. Weißt du da mehr zu, Ronny?
Also nicht vermutlich, sondern die Systempresse, nenne ich es jetzt mal, hat da auch so drüber berichtet, dass wohl eher zufällig aus Versehen Christian Hinzpeter diesen Antrag in einem Pressegespräch erwähnt hat. Mhm. Also hat, glaube ich, das Hamburger Abendblatt oder die Welt drüber berichtet. Insofern ist da schon zumindest die Hälfte dran war, dass Hinzpeter sozusagen der Auslöser dessen war, dass die Presse vorher von dem Thema wusste. Aber nicht vorsätzlich, so ist meine Interpretation, sondern aus Versehen sozusagen.
War das für dich dann schon eine Belastung oder ein Druck, der dann gestiegen ist, gefühlt?
Nö, eigentlich nicht. Also der Druck war sowieso da. Also ich habe zwar schlafen können, aber ich war schon unruhig, das ist klar. Also
dann kannst du ja mal schildern, genau, wie ist es denn dann 97 auf der MV aus deiner Sicht gelaufen?
Ich will eins nochmal vorweg schicken. Als es bekannt wurde, dass auf dieser Versammlung auch dieses Thema behandelt wird, gab es den Versuch, übers Präsidium von vornherein schon einen Kompromissantrag hinzubekommen. Das weiß ich von Olaf Wuttke, der dann später den Kompromissantrag während der Versammlung gestellt hat. Aber es wurde ans Präsidium, namentlich an Heinz Weisen, herangetragen, doch vom Präsidiumsseite aus sozusagen selbst vorzuschlagen als Kompromiss, dass man einverstanden damit sei, das Stadion umzubenennen, aber erst, wenn das neue Stadion fertig gebaut sein wird. Das heißt, wir bleiben sozusagen im Wilhelm-Koch-Stadion, im alten Stadion, bauen das neue Stadion. Das neue Stadion heißt dann Millerntor-Stadion. So, da ist aber wohl sind die Leute, die das vorgeschlagen haben, dem Präsidium gegenüber auf Granit gestoßen. Ob nun aus Desinteresse oder aus Kalkül, das möchte ich jedem Einzelnen überlassen, zu beurteilen. Ob es ein guter Kompromissvorschlag gewesen wäre, letztlich sei mal dahingestellt. Aber es war zumindest ein Versuch, das Präsidium mit ins Boot zu holen, das sich ja quasi aus dem Thema erstmal rausgehalten hat.
Ja, aber Thema Präsidium, also jetzt genau öffentlich wurde da kaum was gesagt. Christian Hinzpeter war wirklich der Einzige, der da öffentliche Zitate offensichtlich auch dann auch im Vorwege, also ein paar Tage vor der Versammlung, sich das geschrieben hat oder über ihn geschrieben hat, die Zitate aus der Mopo und aus dem Abendblatt, irgendwie, dass es eine heikle und unangenehme Geschichte sei. Und Zitat nochmal aus dem Abendblatt: Ich bin mir nicht sicher, ob wir die historische Wahrheit noch klären können, als ob wir nicht schon genug zu tun hätten.
Ich kann das noch ergänzen durch ein Zitat von Christian Hinzpeter: Der Verein muss sich um die Zukunft kümmern, nicht um die Vergangenheit.
Richtig, ja, das kommt auch noch irgendwann, genau. Also das sind alles so, das Desinteresse im Sinne von, das ist eigentlich, lasst uns alles in Ruhe damit, das ist, glaube ich, so ein bisschen, das klingt da wirklich raus, ja.
Ja, und dann kam es halt zum Highlight, High Noon, wie auch immer man das nennen möchte. Das war ja der letzte Antrag der Versammlung, soviel ich weiß. Und ich habe den halt dann begründet vor dem Auditorium. Und es gab Anfeindungen, muss man sagen. Also es gab Geschrei zwischen der Antragstellung, Begründung des Antrages. Ich habe schon mit meiner Begründung des Antrages versucht, so alle mit ins Boot zu holen, dass ich von vornherein noch gesagt habe, es geht nicht um die Person Wilhelm Koch, auch nicht um seine Verdienste, die er zweifelsohne für den Verein über Jahrzehnte auch sich gemacht hat, sondern es geht einfach nur um die Mitgliedschaft in der NSDAP und möglicherweise, dass er auch Profiteur der Arisierung war. Was im Nachhinein dann sich ja alles relativiert hat, das sei mal dahingestellt. Aber das habe ich halt versucht so zu begründen, dass eben auch Leute, die Wilhelm Koch per Du waren sozusagen, mit ins Boot zu holen. und auch diesem Antrag zustimmen können. Das war aber ein vergebliches Unterfangen, muss man im Nachhinein sagen. Das war ein Generationskonflikt damals. Also Alte gegen Junge, kann man sagen, so, um das zu verkürzen. Man könnte auch sagen, ja, Leute, die Wilhelm Koch kannten und die ihn nicht kannten.
Ja.
Alle, die ihn kannten, waren gegen den Antrag. Und alle, die ihn nicht kannten, sondern nur das, was René über Wilhelm Koch rausgefunden hat, waren für den Antrag.
Vielleicht gab es da einen, der aus diesem Generationenkonflikt ein bisschen rausgestochen ist, denn unhaltbar, René, vielleicht weißt du, wer den Artikel geschrieben hat, vielleicht warst du sogar selber, im Unhaltbar gab es eine Nachlese zu der ersten Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung damals noch, und da stand drin, ein 20-Jähriger redete sich um die Angelegenheit um Schlips und Kragen, als er seinen Beitrag mit dem Statement versah, ich würde auch in die Partei eintreten, wenn es dem Verein nutzen würde.
Ja, also das war eine relativ verstrahlte Person, würde ich sagen. Also,
ja, der
kommt Thomas hat ihn auch gesehen.
Ne? Ja, der kommt nochmal vor, ich glaube, im Übersteiger oder auch im Splitter, glaube ich sogar. Auf jeden Fall hat er dann auch noch so ganz, ganz wilde, also ich kann das gerne mal zitieren, das ist ein ganz wilder, ach genau, hier ist es. Das müsste der gleiche sein, also die Beschreibung ist ähnlich. Zitat von diesem Menschen tatsächlich, wenn dann das Stadion irgendwann Heinz-Weisener-Stadion heißt und wenn Sie, Herr Weisener, dann tot sind, naja, in 70 Jahren, und dann irgendwann herauskommt, dass Sie, nehmen wir mal an, dass Sie homosexuell waren, naja, oder ein ähnlich schweres Vergehen, dann nennen wir das Stadion doch auch nicht gleich um.
Gott.
Solche Leute gab es genau, halt auch. Ja.
Aber das waren dann eher nicht ganz so ernstzunehmende Menschen. Ernstzunehmender waren natürlich dann schon eben die, teilweise, ich glaube sogar Ständer selber auch oder andere eben ältere. Anfangs hat sich Hans Apel ja auch noch hervorgetan, der dann Aufsichtsratsvorsitzender ja war in der Zeit. Der hat dann ja auch einen Brief, eine Erklärung vorgelesen von den Töchtern von Wilhelm Koch, die dann eben auch an diese freundschaftlichen Kontakte erinnern. Also das, was sie uns heute, oder die eine Tochter uns heute ja immer weiterhin erzählt, und das ja auch durchaus so ist wohl. Die Parteimitgliedschaft wird da gar nicht erwähnt, aber eben diese Zusammenarbeit oder die weiterhin auch nach der Emigration, die Zusammenarbeit mit der Familie Seckel und Ahrensberg, die wird da auch nochmal hervorgetan. Und dann war es ja so, dass das dann aus der Versammlung gesagt wurde, Apel ist dann als Versammlungsleiter, zu dem er sich ja selber gemacht hat, nicht wirklich geeignet, wenn er so eine klare Position einnimmt. Und Christian Hinzpeter sah sich nicht imstande, weil gerade diese Wahl ja so schlecht, auch für ihn zum Teil schlecht und für Weisner erst recht schlecht ausgegangen war. Also er war emotional nicht in der Lage, diese Versammlungsleitung zu übernehmen. Und dann wurde halt Carsten Marschner vorgeschlagen, der damals, glaube ich, auch schon Geschäftsführer des Hamburger Fußballverbandes war. Und der hat dann ja auch in den Jahren danach diese Funktion weiter ausgeführt und auch, denke mal, relativ gut ausgeführt. Aber das war also allein schon auch so ein bisschen wildes, wer macht jetzt eigentlich was hier und wer darf was sagen und so. Also das ist schon, war etwas Unruhe im Raum, sagen wir mal so.
Man kann auch noch ergänzen, dass auch der Enkel von Wilhelm Koch nochmal eine Rede gehalten hat auf der Versammlung.
Ja.
Auch pro seinem Großvater, was ja erstmal sowieso menschlich, familiär total nachvollziehbar ist. Aber eben auch inhaltlich waren sie ja einfach andere Meinung als das, was René recherchiert hatte. Also NSDAP-Mitgliedschaft wurde nicht erwähnt, tatsächlich, aber halt dieses freundschaftliche Verhältnis zu den Ex-Firmenbesitzern wurde ja hervorgehoben, ist ja quasi im Gutachten letztlich auch nochmal bestätigt worden, was dann später...
Genau, ja. Also es gibt ja auch Unterlagen, also die wir mittlerweile haben, weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, wir haben ja mittlerweile zur Familie von Jacques Seckel ja durchaus Kontakt aufgenommen. Das ist ja interessant, dass in dem Gutachten, da kommen wir ja gleich noch wahrscheinlich noch zu, dass dann ja in Auftrag gegeben wurde, da wird ja erwähnt, dass es keine Familienmitglieder mehr zu ermitteln waren. Wir haben sie ermittelt. Das hatten wir hier auch schon mal im Podcast schon mal thematisiert. Und über diesen Kontakt haben wir zum Beispiel auch noch Unterlagen bekommen, dass also auch nochmal die Frau von Jacques Deckel war es dann, glaube ich, auch in schriftlich niederlegt, dass eben es Kontakte gab, auch persönliche Kontakte gab, dass die in Schweden besucht wurden, dass da auch die Geschäftsbücher vorgelegt wurden sozusagen, dass da auch noch finanzielle Transaktionen stattgefunden haben. Also das ist wohl von allen Seiten so belegt, dass das eine in Anführungsstrichen halbwegs normale Geschäftsübergabe war. Natürlich letztlich nicht von den Umständen, aber ja.
Aber ihr sagt gerade jetzt, Apel hat das nicht erwähnt, aber hat Apel nicht auch gesagt, also so erinnere ich das, dass sozusagen die Mitgliedschaft, also dass Koch das alles zum Wohle des Vereins gemacht hat?
Ja.
War das erst in der nächsten? Nee,
ich meinte auch nicht, dass Apel es nicht erwähnt hat, sondern die Familie
Koch. Also die Familie Koch nicht, also alles klar, gut, genau.
Verstanden. Ja, aber interessant ist, dass, genau, das steht sogar im Protokoll, offiziellen Versammlungsprotokoll, also Apel, verweist auf die damalige Vereinssatzung, wonach Herr Koch das Amt nur bei Parteieintritt beibehalten konnte. Und das ist Quatsch. Also erstmal war das insgesamt nicht so, aber die Satzung, wir haben, also die Satzung von 1935, da steht das nicht drin und auch in der von 1940 steht das nicht drin. Also das ist nicht so, Punkt. Aber das hat er halt erstmal behauptet, vielleicht hat er das auch angenommen, mag sein, aber das war auf jeden Fall ja falsch.
Ja, interessant ist ja, dass Apel diese Verteidigungslinie gefahren hat, die man auch sonst bei anderen Vereinen oder die immer wieder auch aufgepoppt ist. Also die haben das gemacht, das war zum Wohle des Vereins oder sie haben sozusagen auch versucht Schaden, also hat er nicht wörtlich so gesagt, aber das klang Schaden abzuwenden sozusagen. Und so muss man das halt interpretieren. Und das ist natürlich für jemanden, der, also unabhängig davon, dass ich nun mit Apel nie was anfangen konnte als politischer Person, ist das schon ein bisschen billig. Also, aber der Vorteil war natürlich, dass er als Politiker natürlich eine rhetorische Strahlkraft hatte, so, ja. Das sicherlich auch gewirkt hat. Und der Enkel war meiner Erinnerung nach auch rhetorisch relativ gut oder der hatte vielleicht aus beruflichen Gründen auch damit zu tun, vor Leuten zu reden.
Und das ist natürlich auch wieder dieser Mythos vom Befehlsnotstand drin, ne? Also er musste, er hatte keine Wahl.
Ja, genau.
Ich würde ganz gerne jetzt auf das Ergebnis dieser MV 1997, also die erste MV, die sich mit der Stadionbenennung beschäftigt hat, einmal eingehen. Und zwar das Ergebnis war, dass es ein Gutachten geben soll. Mhm. Ronny, kannst du einmal schildern, wie es zu diesem Gutachten kam? Denn dieses Gutachten wurde dann erarbeitet von Frank Bajor, einem bekannten Historiker hier in Deutschland. Wie kam es dazu?
Ich würde noch mal zwei Sätze vorher gerne zur Atmosphäre in dieser ersten Versammlung sagen wollen. Das hatte ich eben noch mal verpasst, noch mal mit einzubringen in meinen letzten Beitrag. Mit den Anfeindungen, es war nicht nur während meiner Rede, sondern die Rede war beendet. Ich bin persönlich angegangen worden. Leute wie Sie brauchen wir nicht im Verein, beispielsweise. Und wären wir mehr Alte gewesen, hätten wir Sie heute rausgeschrien. Es ging bis zu körperlichen Androhungen, also Körpergewaltandrohungen. Es gab keine Körpergewalt, aber es gab Androhungen diesbezüglich. Und das war schon eine bedrückende Situation für mich, muss ich sagen. Also ich war da etwas jünger damals, als ich heute es bin, logischerweise. Das ist ja auch schon 30 Jahre her. Zwar schon gestandener Erwachsener, aber wenn du da vor ein paar hundert Leuten stehst und du wirst da so persönlich angegangen, ich meine, das waren Methoden von Leuten, die undemokratisch waren, die im Nachhinein uns undemokratisches Verhalten vorgeworfen haben. Mhm. Mutmaßlich undemokratisches Verhalten. Das können wir vielleicht nochmal dann ein bisschen vertiefen dann, auch mit ein paar Zitaten. Aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen. Also ich wusste, dass da ein paar Leute im Rund mit waren, die, wenn es drauf angekommen wäre, auch hinter mir gestanden hätten.
Haben die denn überhaupt noch argumentiert oder war das einfach nur persönlicher?
Das hat ja alles Hans Apel gemacht. Das reicht doch.
Also die waren so, was Apel sagt und übrigens, ich hau dir gleich.
In der persönlichen Kommunikation kam da nichts mehr an Argumenten. Das war einfach nur noch von Hassgefühle so. Soweit würde ich sogar gehen, dass das Hassgefühle waren. Du hast meinen besten Freund verraten, so in diesem Sinne.
Chorgeist.
Ja.
Ja, Chorgeist ist ganz gut. Guter Begriff,
ja. Ja, aber um das auf das Gutachten zurückzukommen, also ich habe ja dann letztlich meinen Antrag zurückgezogen, weil klar wurde, wenn wir das jetzt durchziehen, also selbst wenn wir eine Mehrheit bekommen, dann könnte es sein, dass wir diesen Verein spalten, dass der auseinanderbricht. Und das wollten wir nicht, das wollten die anderen nicht. Und auch wenn es große Differenzen gab zwischen Alt und Jung, gab es immer noch das Gemeinsame, nämlich den Verein FC St. Pauli. Und dann kam halt Olaf Wuttke mit einem damals noch Gall-Bezirks-Fraktionsvorsitzender, glaube ich, in Altona, mit einem Kompromissantrag, der halt besagte, dass sinngemäß, ich habe die nicht im Wortlaut im Kopf, dass eine jüdische Historikerin beauftragt wird, Ina Lorenz namentlich, die auch schon im Antrag genannt hat, und vielleicht noch ein paar Leute mehr, die ein Gutachten erstellen sollen. Und dieser Antrag ist dann tatsächlich auch mehrheitlich angenommen worden.
Sehr mehrheitlich. Es gab, also ich habe mal geguckt, 6 Gegenstimmen laut Protokoll. Also
okay, immerhin haben dann offensichtlich auch Gegner dieses Antrags dann für diesen Kompromissantrag gestimmt.
Offensichtlich, ja.
Was dann eben auch nicht selbstverständlich war, fand ich. Für den Abend, für die Stimmung, war das schon erstaunlich. Und das Problem war halt, dass die Kommission letztlich völlig anders aussah, als Olaf Wuttke sich das eigentlich vorgestellt hatte und auch die Mehrheit derjenigen, die dafür gestimmt haben. Olaf hat mir vor ein paar Tagen am Telefon nochmal erzählt, dass er nach dieser Versammlung direkt mit Heinz Weise nochmal persönlich gesprochen hat und hat nochmal Ina Lorenz vorgeschlagen hat als Historikerin. Und Weisner war mit einverstanden, hat gesagt, nehmen Sie mal Kontakt mit der Frau auf. Das hat Olaf Wuttke gemacht und Ina Lorenz hat dann gesagt, ich finde das interessant, aber ich kenne da jemanden, der ist da besser geeignet als ich, nämlich Frank Bajor. Und so ist Frank Bajor sozusagen ins Boot geholt worden. Wie Hans Gutschuss ins Boot geholt wurde, kann ich im Nachhinein nicht sagen. Also es muss das Präsidium gewesen sein, das letztlich darüber entschieden hat, wie die Kommission auszusehen hat.
Also kurzer Einwand, Hans Gutschuss, der zweite Autor, kann man sagen, dieses Gutachtens, der war zu dem Zeitpunkt Mitglied des Aufsichtsrates.
Das zum einen, zum anderen, das hat sich auch erst viele Jahrzehnte später herausgestellt, war Gutschuss wohl offensichtlich auch mehr oder minder ein Freund der Familie Koch. Da hätte im Grunde Gutschuss von sich aus schon sagen müssen, ich finde mich da irgendwie befangen. Ich kann das eigentlich nicht machen. Ob letztlich das Ergebnis mit einer anderen Kommissionszusammensetzung anders ausgesehen hätte, als es tatsächlich sich ergeben hat, glaube ich nicht. Aber vom Prinzip her finde ich es eigentlich jetzt im Nachhinein nicht schön, dass Gutschuss da.
In welcher Funktion war der denn an dem Gutachten beteiligt? Also Historiker ist er ja nicht oder war er ja nicht, oder?
Nee, als Vereinsvertreter sozusagen. Ja,
also er war Rechtsanwalt wohl ursprünglich mal und eben, wie gesagt, bei der Versicherung tätig, aber nee. Ich würde gerne mal ganz kurz zu dem Thema Zusammensetzung dieser Kommission, weil es gab ja eben Kritik daran, warum die beiden und also gut, Frank Bajor war letztlich unumstritten, das war eine vernünftige Wahl. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, es gab nämlich dann gar nicht mal so lange danach, im Januar 98, das erste direkte Treffen zwischen der AGIM und Heinz Weisener. Und in dem Protokoll von diesem Treffen wird dann auch das Thema Stadionumbenennung und behandelt. Und da steht dann, nach kurzer Diskussion erklärt sich das Präsidium bereit, mit Ronny Galzinski über eine Miteinbeziehung in die Kommission zu sprechen. Und auch noch interessant, beide Seiten sind sich außerdem einig, dass nicht nur über die Person Wilhelm Koch recherchiert werden soll, sondern die gesamte Vergangenheit des FC St. Pauli im Dritten Reich beleuchtet werden muss. Mhm. Was ja auch nicht wirklich passiert ist. Also weder in dem Gutachten noch anschließend. Aber gut, wäre schön gewesen. Falls sich die Vorwürfe gegen Koch bestätigen, steht der Stadionname auf jeden Fall zur Disposition. Aber die Frage ist, hat dann mal mit dir noch mal jemand gesprochen?
Natürlich nicht.
Gut, das
also mit Olaf Wuttke übrigens auch nicht. Ja. Also die AGIM hatte vorab ja schon mal, da sag ich, ein Protokoll der AGIM aus dem November, glaube ich, oder Dezember entnehmen können, vorab schon mal dem Präsidium gegenüber betont, dass sie mit der Zusammensetzung der Kommission nicht einverstanden sei. Ja. Und sie mich und Olaf Wuttke beispielsweise dann noch mal gerne in die Kommission geholt hätten. Olaf ist nicht angesprochen worden, ich bin nicht angesprochen worden. Das Präsidium hat einfach, muss man sagen, selbstherrlich entschieden, wer da drin sitzen soll. Also ob ich das letztlich hätte machen wollen, ist eine andere Frage.
Ja, aber gut, es geht ja erstmal um überhaupt die, also wie das wurde da ja offiziell, das Präsidium erklärt sich bereit.
Das würde mich nochmal interessieren, René, wie hast du das verfolgt? Also einerseits das, was Ronny geschildert hat, so diese persönlichen Auseinandersetzungen während der Jahreshauptversammlung. Und das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, also das Gutachten von Frank Bajor, wie hast du das so von außen betrachtet?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass generell die Reaktion auf das Buch, also dass die bei mir angekommen sind, jetzt überhaupt nichts vergleichen mal mit dem, was ihr jetzt in Sachen Oleg spürt und aber auch nicht mit dem, was Ronny auf der Versammlung erfahren hat, weil ich war da völlig unbehelligt, also mich hat da keiner angepöbelt und vielleicht war ich auch zu unbekannt. Das ist mir nicht widerfahren, also das war schon vielleicht der große Unterschied. Mir ist jetzt eben nochmal eingefallen, dass wenn du sagst, das war natürlich ein Fortschritt, dass die sozusagen die Koch-Anhänger dem Kompromissantrag zugestimmt haben. Ich meine, im Nachhinein polemisch gesagt, könnte man natürlich auch sagen, die haben es gemacht, weil sie gedacht haben, da kommt das raus, was ihnen gefällt. So, ne? Also da kommt das raus, dass man das Stadion nicht umbenennt. So. Also, weil das ist natürlich jetzt sehr spekulativ.
Genau, und dann kam ja auch das, also das Gutachten wurde dann in Auftrag gegeben und da gab es quasi ein Jahr Pause zwischen diesen beiden Jahreshauptversammlungen und dann gab es das Gutachten von Frank Bajor. Und dieses Gutachten hätte man dann so lesen können, dass Willem Koch entlastet wurde durch dieses Gutachten. Also er war nicht, wie wir es ja schon geschildert haben, Profiteur der Arisierung, zwar irgendwie schon, aber eben in einem Verhältnis zu den vorigen Inhabern von Arensberg und Seckel stand in einem guten Verhältnis. Und seine NSDAP-Parteikarte.
Aber vielleicht, um das nochmal ganz klar zu sagen, er hätte diese Firma nicht übernehmen können, wenn die Familie nicht 1933 hätten fliehen müssen.
Genau, er war kein Profiteur der Arisierung, weil es diesen Begriff zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Er war ein Profiteur der gesellschaftlichen Verhältnisse, die dazu geführt haben, dass die Vorinhaber das Land verlassen haben, glücklicherweise relativ früh, früher als andere. Und dadurch ist er sozusagen in eine Position gekommen, die es ihm ermöglicht hat, ja, zu einem Vermögen zu gelangen, zu dem er in anderen politischen Verhältnissen nicht gelangt wäre. In dem Sinne ist er natürlich ein Profiteur der Zeit.
Ja. Und letztlich dann ja auch der Verein. Der hat dann ja auch am Ende davon profitiert, weil er durchaus auch Geld in den Verein, also auch besonders dann in der Nachkriegszeit,
gesteckt hat. Er war ja zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre Präsident des FC St. Pauli.
Genau. Wobei es der Firma Arensburg und Seckel ja damals nicht so gut gegangen sein soll, ne?
Oder? Genau, das hat dann Frank Bajor in dem Gutachten dann auch nochmal aufgelegt, dass es schon mehrere finanzielle Turbulenzen gab in der Firma. Auch.
Ja. 33 schon oder dann im
31
im
schon.
Ja, also, also es wurde dann besser im Laufe des Krieges, kann man fast sagen, oder im Laufe der NS-Zeit. Die Jahreseinnahmen stiegen dann deutlich wieder im Laufe der Zeit.
Ja, ich glaube, also war das natürlich wichtig, dass er das recherchiert hat, aber es gab ja eben dann auch die sozusagen auch für die Debatte wichtige Sätze wie selbstverständliche Sätze wie, also es gab keine Pflicht, der Partei beizutreten, es war immer freiwillig, ja. Also das waren natürlich dann schon Sachen, die man dann dem einen oder anderen, die das vielleicht dem einen oder anderen Vereinsmitglied noch neu waren zu der Zeit. Und also insofern hat er natürlich schon, und die Debatte ging ja später dann auch dahin, dass man gesagt hat, also oder anders so zurückgedacht, ich im Buch habe ja damals in der ersten Auflage geschrieben, naja, das kann doch nicht sein, FC St. Pauli wird ja jetzt sozusagen angesichts der linken Fankultur, die es heute gibt, wie kann das denn sein, dass das Stadion nach einem NSDAP-Mitglied benannt ist, aber der entscheidende Punkt ist ja eigentlich, und der kam ja dann erst später, es geht natürlich nicht, dass ein öffentlicher Platz, genau, das gilt für eine Straße, es gilt für einen Platz, es gilt natürlich auch für ein Stadion, kann nicht nach einem NSDAP-Mitglied benannt sein, Punkt, aus.
So. Auch wenn die Karte leer ist.
Genau, auch wenn die Karteikarte leer ist, ja.
Das Gutachten, das erschien ja dann tatsächlich schon im Ende April 1998, da wurde das vorgestellt. In der Pressemitteilung des Vereins dazu wird dann am Ende das Fazit, angesichts dieser Feststellung des vorgelegten Gutachtens sehen Präsidium und Aufsichtsrat keinerlei Handlungsbedarf. So, das war dann Stand Ende April 1998. Das Gutachten wurde dann, das hätte man sich also angucken können, beziehungsweise abholen können in der Geschäftsstelle. Und dazu ist mir noch aufgefallen, es gab im September 98 einen Artikel im Übersteiger von der AGEM, geschrieben von Uwe Doll, also steht ihm was namentlich drunter. Und interessant ist daraus, das im Frühsommer vorgelegte Gutachten, in Klammern, der ursprüngliche Antragsteller Ronninger Zinzig wurde trotz gegenteiliger Zusage des Präsidiums nicht mehr hinzugezogen. Also ja, ich wollte es natürlich nochmal von hier hören, aber es war dann offensichtlich wirklich so. Wurde allerdings von den allerwenigsten zur Kenntnis genommen. Die Exemplare stapeln sich nach wie vor auf der Geschäftsstelle. Also das Interesse war dann insgesamt wohl doch, also auch nach jetzt dann einem halben Jahr oder noch länger nach dieser Versammlung, nicht mehr ganz so gegeben, offensichtlich.
Ja, heute hätte das jemand als PDF ins Netz gestellt. Also
mit Sicherheit.
Ziemlich schnell, also eine andere Verbreitung gefunden.
Insofern, da war also nicht mehr so viel Interesse. Und wie ich vorhin schon mal kurz sagte, diese Versammlung 98, da war dann auch hauptsächlich das Thema, der ehemalige Schatzmeister Horst Nowicki hat offensichtlich den Verein und den Aufsichtsrat und das Präsidium über die wahren Finanzlage nicht sagen wir mal, umklagen gelassen. Und
nicht offensichtlich, mutmaßlich.
Ja, Und der dann amtierende Vizepräsident Robert Ahrens hat das alles aufgedeckt und ist dann aber selber zurückgetreten, weil ihm das alles zu heikel war. Also das war so das herrschende Thema dieser Versammlung eigentlich. Plus, dass eine Nachwahl für den Aufsichtsrat stattfand und da ein gewisser Holger Schaaf dann doch endlich in den Aufsichtsrat gewählt wurde an diesem Tag. Und dann am Ende kamen wir noch zu Anträgen aus vorherigen Versammlungen, steht das so schön im Protokoll.
Wie war denn, um vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, weil mich das interessiert, wie war denn überhaupt die Berichterstattung zwischen diesen Mitgliederversammlungen? Also wie haben die Vereinsmedien das zum Beispiel rezipiert? Wie kam da überhaupt was? Also es muss ja der Blickpunkt damals dann gewesen sein schon.
Ich habe den Blickpunkt aus dieser Zeit durchgeblättert. Es gab nicht eine Zeile darüber. Also weder vor der Versammlung 97, noch vor der Versammlung 98, noch jeweils nach den Versammlungen. Das war schon, ob das jetzt Kalkül war, so ein Thema nicht ins Vereinsdiskussionskram, in Vereinsdiskussion reinzubringen. Oder ob das ihnen einfach zu unwichtig war, ich habe keine Ahnung.
Nee, also es taucht da, also ein ganz kleiner Mini-Halbsatz nach der 98er-Sammlung ist drin, in einem Leitartikel, sag ich mal, aber auch ohne Wertung, einfach nur, das Stadion wurde umbenannt, so Punkt, also oder ja, Komma, okay. Das ist alles. Und auch in den Berichten des alten Stamms steht nur, es wurde lebhaft über die Versammlungen diskutiert, so nach dem Motto, also auch keinerlei Einzelheiten. Also im Blickpunkt taucht das eigentlich überhaupt nicht auf. Und in den Stadionzeitungen, den jeweiligen, immer in den beiden nach den Versammlungen, gibt es eher einen kurzen Bericht. Also das wird erwähnt, die Thematik, schauen wir mal, wird erwähnt, aber ohne Wertung, einfach nur, also beim ersten Mal eben, es wird eine Kommission eingesetzt und beim zweiten Mal halt, ja, weiß ich, da steht es noch gar nicht mehr, da wird das auch eher nur diese Finanzproblematik und Wolfgang Helbing ist neuer Vizepräsident irgendwie so. Also das taucht da kaum auf tatsächlich.
Ja, aber die Fanzines haben da schon mehr berichtet, ja, und haltbar deutlich mehr als Übersteiger, muss man sagen, damals. Aber es war schon reflektiv auch nochmal auf die jeweiligen Versammlungen. Was hat sich ergeben? Wo stehen wir eigentlich selbst als Fanzines? Also die haben schon berichtet, alles andere hätte mich auch überrascht, aber ich finde schon auch, was Übersteiger anbelangt, zu wenig.
Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, also zwischen den Versammlungen, weil das jetzt eine Frage war, da war da im Übersteiger gar nichts. Das wird in irgendeinem Vorwort wird mal erwähnt, wir hatten eigentlich vor, aber ist irgendwie hinten runtergefallen tatsächlich, also anders, aber so in etwa. Und Halper hatte auf jeden Fall nochmal zwischendurch einen längeren Artikel über Koch im Blatt. Also nicht nur es gab natürlich auch Berichte über die Versammlungen, aber es gab nochmal einen, glaube ich, zweiseitigen Artikel über die Personalie Koch und über seine Wirken im Verein und so weiter. Das gab es noch, aber sonst ist auch aus der insgesamten Wahrnehmung ist das, glaube ich, ein bisschen verschwunden, das Thema im Laufe dieses Jahres.
Wurde das Buch oder wurde dein Buch denn irgendwie von vereinseitig zur Kenntnis genommen? Wurde da mal irgendwas zu gemacht?
Also zur Kenntnis genommen, bestimmt. Ich meine,
also auch rezensiert.
Da wäre aber der Verein, also ich glaube, es gab ja dann in der Stadionzeitung kurz nach der, also da gab es eine Besprechung, eine wohlwollende auch, ja.
Von Volker Havekost.
Damals genau. Von Volker Havekost in Pauli, genau. Ansonsten hat der Verein, also ich hatte mal ein Gespräch mit Christian Hinzpeter irgendwie kurz nach der Buchveröffentlichung, aber ansonsten hat der Verein da auf mich nicht weiter reagiert. Also insgesamt glaube ich, war die Reaktion, also wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, war das eigentlich eher, abgesehen davon, dass jetzt natürlich auch sozusagen die Fernsehens zumindest teilweise zu wenig berichtet haben, die Vereinszeitung gar nicht, war die Berichterstattung über diese, also seitdem die Recherchen draußen waren, ja eher so, dass da in den Tageszeitungen oder wenn die berichtet haben, wurde eigentlich eher sozusagen eine vereinsinterne Debatte so gespiegelt. So. Und es kamen verschiedene Stakeholder, wie man heute sagen würde, kamen zu Wort und die wurden halt zitiert. Während jetzt heute, ja, um jetzt diesen Sprung zu wagen, beteiligt sich letztlich jeder mit seinem an der Debatte. Also das ist eine ganz andere Art von Diskurs, wäre jetzt das falsche Wort, aber genau.
Habt ihr wurde das im Stadion diskutiert? Also so in euren Bezugsgruppen oder auch neben den Leuten, die man so zufällig stand, wurde man da mal drauf angesprochen?
Naja, also ich als Antragsteller damals bin natürlich häufiger darauf angesprochen worden, von denen, die mich kennen, das ist klar. Zumeist auch mit Zustimmung, also zu großen Teil natürlich mit Zustimmung, aber auch manchmal mit, ob das sein muss, weiß ich nicht, aber das haben wir heute ja nicht anders, also krasser noch als damals, muss ich sagen. Nee, das war schon Thema auch nicht nur im Stadion, sondern eben auch, ich habe ja auch in meiner Freizeit sozusagen außerhalb des Stadions hauptsächlich auch mit St. Paulianern zu tun gehabt, ob das jetzt in den Kneipen war oder ansonsten bei Übersteigersitzungen und AGEM-Aktivist war ich ja auch noch mehr oder minder weniger als andere, aber mehr als die meisten. Also das war schon immer ein Thema auch.
Aber letztlich, also ich meine, ich will jetzt nicht mich selbst loben, aber gemessen dann an der Substanz der Entscheidung, die dann getroffen wurde, das Stadion umzubenennen, hat es, glaube ich, zu wenig Widerhall gefunden in öffentlichen Diskussionen. Also wenn man das heute rückwirkend betrachtet, war es ja schon ein einschneidendes Ereignis, also nicht nur in der Vereinsgeschichte, sondern überhaupt im Umgang von Vereinen mit ihrer Geschichte. Und gut, wir hatten damals natürlich auch eine völlig andere sogenannte Medienlandschaft. Es gab viel weniger Medien. Trotzdem ist sozusagen, glaube ich, die Quantität der Diskussion oder die Intensität der Diskussion nicht dem gerecht geworden, was dann eigentlich entschieden worden ist. So, oder dem Thema vielleicht nicht gerecht geworden.
Mal kurz auf das Thema Reaktionen. Interessant ist ja, dass Ronny, du hast, also als es dann rauskam, dass es diesen Antrag gibt, dann gab es ja auch Berichterstattung. Es gibt sogar ein kleines Interview mit dir in der Taz, drei Tage oder vier Tage vor der Versammlung 97. Und da wirst du dann gefragt, welche Reaktion erwartest du? Und dann hast du schon selber gemacht, also schon vor der Versammlung, die werden mich wohl als Netzbeschmutzer sehen und als linksradikalen Spinner titulieren. Also ein bisschen erwartet hast du es dann offensichtlich schon.
Das erste war der Fall, das zweite wurde nicht.
Nee, immerhin.
Aber interessant ist ja, wenn man sich so ein bisschen die Berichterstattung, auch als es dann auf diese zweite JHV zugeht, die Stimmen aus dem Verein sind auch immer noch so, dass man merkt, entweder sie waren sich sehr sicher, dass alles so bleibt, wie es ist, weil dann sehr oft so der darauf hingewiesen wurde, dass man eigentlich gerade andere Dinge zu tun hätte, die wichtiger sind als diese Stadionumbenennung. Also Heinz Weisner zum Beispiel, es gibt momentan wichtigere Dinge als das. Das ist ja schon so eine Geisteshaltung, wo man merkt, was René, was du sagst, es ist eigentlich gar nicht selbst nach dem Gutachten von Frank Bajor und wirklich dieser Fanaufruhr, der entstanden ist, auch bei der ersten JHV, dass es immer noch nicht wirklich das Bewusstsein dafür gab, wie relevant und auch historisch gerade dieser Moment eigentlich im Verein ist.
Also diese Pressemitteilung, die habe ich jetzt natürlich auch vergessen, die Thomas jetzt nochmal zitiert hat, dass die gesagt haben, es gibt keinen Anlass. Ich meine, so macht man das natürlich als Unternehmen, dass man natürlich die sozusagen Gutachten so interpretiert, wie einem das gerade in den Kram passt. Aber es ist natürlich schon eine sehr verfälschende Sichtweise gewesen. Und dass die da dann praktisch noch die diesen Kurs gefahren haben, nee, also das, wieso denn? Umbenennung? Ich meine, und also jetzt... Das ist dann der Unterschied zu heute. Ich meine, heute ist sozusagen das Präsidium, Avantgarde ist jetzt ein bisschen zu pathetisch gesagt, während es damals sozusagen die Leute gewesen sind, die gebremst haben und beziehungsweise nicht nur gebremst haben, sondern sich quasi ja auch aktiv widersetzt haben mit ihren Mitteln, mit allen möglichen Mitteln, gesagt, von der Zusammensetzung dieser erwähnten Kommission bis zu einer Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt auch sozusagen ein bisschen fishy war.
Ich möchte kurz nochmal, was Thomas vorhin gesagt hat, ergänzen oder komplettieren, dass Hauptthema halt die Finanzen waren und Nivicki sozusagen da das schwarze Schaf der Versammlung war. Das gipfelt ja in der Forderung, ich glaube von Hans Apel sogar, Nivicki nicht zu entlasten
dieser
Versammlung, genau, passierte. Ja. Was aber, finde ich, nochmal ein wichtiger Aspekt ist, weil die Folge nachher der Zustimmung des Antrags 98 nämlich Abels Rücktritt, hat ja unbedingt auch damit zu tun, wie die Finanzen des Vereins ausgesehen haben.
Was er verneint, aber ja.
Was aber alle Medien auch nach der Versammlung eindeutig tituliert haben, dass sein Rücktritt mit der fadenscheinigen Begründung wegen Umbenennung vielleicht Quatsch ist und dass er zurückgetreten ist, zu Recht in dem Sinne, weil er es versäumt hat, die Finanzen vernünftig zu überwachen.
Wir können ja einmal ganz kurz in die JHV 98 nochmal reingehen, weil das ist ja quasi das Ergebnis daraus. Genau, wie ist dann sozusagen, Ronny, vielleicht kannst du einmal schildern, wie ist die JHV verlaufen, wie war der Antrag und wie war dann der Ausgang?
Ja, also Teil der Versammlung hat Thomas ja schon geschildert, was die Finanzen anbelangt. Und dann gab es halt, bevor mein Antrag überhaupt zur Abstimmung kam, beziehungsweise mein etwas modifizierter Antrag, gab es einen weitergehenden Antrag, der von einem anderen AGIM-Aktivisten eingebracht wurde. 97 noch nicht dabei, aber 98 schon dann wieder in der AGIM auch aktiv gewesen ist. Nämlich Mirko Wollenberg, der den Antrag gestellt hat, das Stadion eben nicht, wie in meinem Antrag steht, zur Saison 99-2000 umzubenennen, also zur nächst anstehenden Saison, sondern ab sofort umzubenennen. So, und dieser Antrag ist dann zur Abstimmung gestellt worden und hat dann eine ganz knappe Niederlage erlitten. Zwei, ja. Drei Stimmen, glaube ich, waren das.
112 zu 114.
Ja. Genau, und jetzt im Nachhinein kann man wohl sagen, dass es möglicherweise ein taktischer Antrag war, um vielleicht auch die Leute für meinen Antrag ins Boot zu holen, die da dem anderen Antrag von Mirko nicht zustimmen konnten. Mhm. So, also sozusagen, dass mein Antrag der weniger schlimme Antrag ist.
Hans Apel hat ja auch eine wichtige Rolle noch gespielt bei dieser JHV, denn er hat ja, wenn ich richtig informiert bin, quasi angekündigt, zurückzutreten, wenn die Stadionumbenennung durchkommt.
Genau so
was ja ein seltsames Demokratieverständnis für einen Sozialdemokraten ist. Wie ist dann der Verlauf ausgegangen? Also nachdem dann der Antrag zugestimmt wurde von dir, was war die Reaktion im Verein?
Man kann aber auch sagen, also Apel hat erstmal versucht, durch verschiedene komische Geschäftsordnungsanträge noch alles zu versuchen, also die Abstimmung auf 2000 vertagen wegen Stadionneubau oder dann eine Urabstimmung aller Mitglieder zu bekommen. Die sind aber allesamt abgelehnt worden, beziehungsweise nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, weil das wäre es gewesen, weil es Geschäftsordnungsanträge waren. Und ich glaube, also das stand auch später in den Medien, und ich glaube, das glauben wir auch, dass seine Drohung letztlich auch nicht so schlecht, sagen wir mal, für den Ausgang deines Antrages dann war, weil das haben dann doch viele, die noch ein bisschen wackelig waren, gesagt, nee, das geht gar nicht, wie er sein Amt sozusagen mit dieser Frage verknüpft, das ist eine Erpressung letztlich am Ende, dass da, dann stimmen wir doch dazu. Also das würde ich jetzt mal interpretieren, weil dann doch die war doch relativ deutlich dann am Ende.
Ja, ist tatsächlich die Frage, auf wem Apel da in die Hand gespielt hat. Ja. Ob seinem Anliegen oder unserem Anliegen. Also er hat sich da wirklich irre aufgeführt. Also nicht nur irre aufgeführt, sondern wie ein Irrer. Also er hat schon gewusst, was er gemacht hat, aber es kam ein Antrag nach dem nächsten auf dieser Versammlung. Und er hat tatsächlich, wie Thomas schon sagte, alles versucht, um an diesem Abend nicht über einen Stadionumbenennungsantrag abzustimmen.
Ja, aber das zeigt ja auch, ich meine, der Mann war natürlich politikerfahren, mit Ministeramtserfahren, und dass jemand dann so praktisch neben der Spur ist eigentlich, so formal betrachtet, ist ja schon, sagt ja schon auch etwas aus über die Emotionalität des Themas oder auch das, also diesen Bezug, den er zu diesem Thema hatte, der ja völlig irrational war. Also ich meine, man hätte ja auch sozialdemokratische Argumente finden können für die Umbenennung.
Was war denn Apels Bezug? Also warum war der denn da so emotional drin? War das auch noch ein alter Freund von Wilhelm Koch?
Das ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also eingetreten ist er sehr früh schon. Ich glaube 1947 ist er in den Verein eingetreten als junger Mann. Also möglicherweise hat er ihn auch gekannt noch über die Zeit. Das kann gut sein, das weiß ich ja gesagt nicht. Ich auch nicht. Aber ja, also entweder hat er sich da qua Amt, also als Aufsichtsratsvorsitzender sowieso als berufen gefühlt, da das Wort zu führen. Das ist mal sicher, würde ich sagen. Aber wie jetzt da diese ganz persönliche Hingabe sozusagen kam, weiß ich jetzt auch, kann ich sagen.
Da möchte ich auch noch einen auch aus Unhaltbar zitieren, die dann zu dieser JHV 98 nochmal einen kleinen Text geschrieben haben. Zwischendurch vollzieht Apel, Zitat, Sie werden jubeln, endlich haben Sie freie Bahn und können diesen Verein endgültig ruinieren. Mal eben eine Art kopernikanische Wende in der Mathematik, um den Antragsbefürwortern vorzuwerfen, Zitat, mit der Mehrheit einer kleinen Minderheit die Stadionumbenennung durchzusetzen. Warum Menschen der Auffassung sein könnten, dass öffentliche Plätze nicht nach einem NSDAP-Mitglied benannt werden dürfen, ist für Apel ganz klar. Sie wollen den Verein missbrauchen für ihre Emotionen.
Ja.
Hier muss man nicht hinzufügen.
Ja, das steht für
sich. Fällt auch schwer. Ja.
Da kann man, ich würde sagen, damit ist braucht man nicht weiter über Hans Apel in diesem Moment noch schwadronieren.
Aber diese Formulierung ist schon innovativ aus heutiger Sicht mit der Mehrheit einer kleinen Minderheit. Also wenn man sich auch heute sozusagen politische Diskurse anguckt, wie mit diesen Begriffen umgegangen wird, und ist das schon nicht uninteressant.
Ja, man muss nochmal betonen, dass dieser Antrag dann 98, also mein etwas modifizierter Antrag, erstens zwar mit einer deutlichen Mehrheit angenommen wurde, aber andererseits im Nachhinein uns auch vorgeworfen wurde, uns Befürworter und jüngeren Leuten, dass wir das Ganze nun bewusst in die Länge gezogen hätten und dass die ganzen alten Leute, die früh ins Bett müssen, schon die Versammlung verlassen haben. Also natürlich waren um 0.30 Uhr, weil wann das beschlossen wurde, deutlich weniger Leute im Stadion, hätte ich was gesagt, im CCH?
Handwerkskammer.
In der Handwerkskammer. CCH war die erste, ne? 97.
Ich glaube, ja.
In der Handwerkskammer deutlich weniger Leute als zu Beginn der Versammlung. Aber das ist ja in der Natur der Sache, dass bei solchen Versammlungen es nicht mehr, sondern weniger Leute werden.
Also die Stimmenanzahl war 133 zu 72 dann, also schon eine deutliche Mehrheit, also im Verhältnis zu dem von Mirko zum Beispiel. Und Versammlungsende war 1:07 Uhr, also das kommt ungefähr hin, wahrscheinlich mit deiner Uhrzeit da. Also auf jeden Fall nach Mitternacht war, da kann man mal ausgehen.
Und ich möchte auch behaupten, dass wir auch 2 Stunden vorher eine Mehrheit gehabt hätten für den Antrag.
Ja, am Ende glaube ich schon, also spätestens nach Herrn Apel.
Tatsächlich muss man auch mal noch sagen, dass in der Stadionzeitung im Dezember 98 Heinz Weisener sich dann auch zu Wort gemeldet hat, nach der beschlossenen Umbenennung. Tatsächlich nochmal bezogen auf Hans Apel, wenn ein Aufsichtsratsmitglied seinen Verbleib daran knüpft, dass das Stadion nicht umbenannt wird, ist das Nötigung. Bei dieser Massendemonstration des Aufsichtsrates stand nicht das Vereinswohl im Vordergrund. Ein Wilhelm Koch, wie er mir geschildert wurde, hätte dieses Opfer gar nicht gewollt.
Kannte ich gar nicht, interessant.
Ja. Heinz Weisener hat tatsächlich da mal
Weisheit gezeigt.
Ja, also dann ist ja auch die Frage ein bisschen der Nachleser. Also das wurde dann beschlossen, zur Saison 99-2000 spielt der FC St. Pauli wieder im Millerntor-Stadion, beziehungsweise wieder in Anführungszeichen, denn nach unseren Recherchen ist gar nicht klar, ob das Stadion vorher jemals Millerntor-Stadion hieß.
Also Stadion am Millerntor, das ist also eher die gängigere Bezeichnung gewesen.
In Zeitungen, Spielankündigungen.
Auf alten Eintrittskarten und so, genau. Und zwischendurch gab es dann auch mal die sehr lange Formulierung Wilhelm-Koch-Stadion am Millerntor. Das ist also sehr viel Zeichen verbraten. Aber diese wie jetzt mit Millerntor-Stadion mit Bindestrich, das in der Form ist eher ungewöhnlich gewesen tatsächlich.
Aber neu auf jeden Fall. Also witzigerweise, also in meinem Antrag steht Millerntor-Stadion. Mhm. Zweimal mit Großbuchstaben am Anfang. Im Protokoll für 98 steht, das Stadion wurde in Stadion am Millerntor umbenannt.
Ah, guck.
Ah. Also wurde falsch protokolliert.
Ja, naja, gut. Interessant ist aber auch, dass das, wie gesagt, war ja sicherlich auch aus sinnvoll formalen Gründen, dass es zum Saisonbeginn dann entsprechend umbenannt wird in allen Publikationen und so. Aber interessanterweise hat der Verein das aber schon zum Jahresbeginn 99 umgesetzt, weil auf allen Plakaten in der Stadionzeitung überall steht da dann schon Millerntor-Stadion. Also es wird das Wilhelm-Koch-Stadion kommt da nicht mehr vor in den offiziellen Veröffentlichungen, Verlautbarungen, wie auch immer. Auch aus praktischen Gründen, also weil nämlich genau zu dem Jahresbeginn wurde diese neue Kampagne, diese Bretterbuden-Kampagne ins Leben gerufen. Es hätte auch gar nicht draufgepasst aufs Plakat, da wo Millerntor-Stadion steht, oder durch nur Millerntor sogar, da hätte Wilhelm Koch gar nicht hingepasst. Vielleicht war das einfach ein praktischer Grund, wir nehmen das jetzt schon mal vorweg, so nach dem Motto, aber
ja. Also das heißt, die Transition, wie ist die insgesamt abgelaufen? Gab es da nochmal irgendwie, hat man so klammheimlich den Namen ausgetauscht auf allen Verpflichtungen? Ja. Oder?
Also so ein Unboxing sozusagen oder wie auch immer man es vielleicht heute machen würde, gab es auf jeden Fall nicht.
Keine Inszenierung?
Nee.
Okay. Aber was natürlich auch noch interessant ist, ist die Rolle von Hans Grutschus, der Kommissionsmitglied, denn der hat noch einen Abschiedsbrief geschrieben.
Abschiedsbrief an
Wien. Ja, man muss nochmal betonen, dass ja dann 4 Aufsichtsratsmitglieder, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, nach dem Beschluss zurückgetreten sind.
Genau.
Nämlich, ich habe die Namen jetzt außer Hans Apel und
Hans Grutschus, genau.
Nicht präsent.
Michael Böcken und Georg Kur, kann das sein?
Ja, genau.
Ich habe schon wieder die. Michael Böcken, Georg Kur, Hans Grutschus, Hans Apel, genau.
Die sind in Protest. Gegen diese Dinge. Genau. Der Mann, der an den Gutachten mitgearbeitet hat, ist dann als Protest gegen diese Entscheidung, gegen den Antrag ausgetreten, also zurückgetreten.
Ja.
Das ist sehr neutral war.
Niemand.
Ja, und wir haben, was wir schon erwähnt haben, wir hatten ja Kontakt haben Kontakt zur Familie von Wilhelm Koch und unter anderem zu seiner Tochter und er hat uns vor einiger Zeit mal ein paar Unterlagen auch dagelassen, aber auch Fotos und ähnliche Geschichten. Und darunter war interessanterweise auch ein Brief von Hans Grutschus vom 12. November 98. Ich vermute mal, also von der Formulierung her, hat er den an den Verein geschickt, würde ich sagen. Es steht kein Adressat dabei. Aber wir können da mal kurz mal reinhören, weil er durchaus interessant ist. Also Es geht los. Also ich habe mit Freude und Sorgfalt an der Erstellung des Gutachtens Wilhelm Koch gemeinsam mit dem Historiker Dr. Frank Bajor gearbeitet. Meine Verbundenheit zum FC St. Pauli hat durch die damit mögliche fundierte Rückschau auf die Vereinsgeschichte einen persönlich noch höheren Stellenwert als bisher schon erhalten. Deshalb stand mein Entschluss, für den Fall der Änderung des Stadionnamens mein Aufsichtsratsmandat zurückzugeben, bereits Wochen vor der Hauptversammlung fest. Auf Befragen bestätige ich dieses dem Herrn Aufsichtsratsvorsitzenden vor Eröffnung der Versammlung. Vielleicht ist Apel erst da drauf gekommen, die auch Idee erst gekommen, möglicherweise, ja. Weiß man nicht.
Das mache ich doch auch jetzt.
Zur Begründung, und jetzt kommt es nämlich überhaupt erst. Zur Begründung meiner Entscheidung, die mir außergewöhnlich schwerfiel und mich sehr bedrückt, sage ich Gründe, die meiner tiefen Überzeugung entsprechen. Erstens, es wurde mit dem in der Hauptversammlung gefassten Beschluss, das Wilhelm-Koch-Stadion umzubenennen, Unrecht gesetzt. Zweitens, es wurde gegen die einfachsten menschlichen, moralischen und rechtsstaatlichen Grundnormen gehandelt. Nicht aus Unwissenheit, sondern bewusst vorsätzlich.
Das sagt er als Rechtsanwalt.
Ja. Drittens, es wurde nicht im Vereinsinteresse satzungsgemäß gehandelt, sondern es wurden gegen die Satzung andere Ziele verfolgt. Viertens, es wurde der FC St. Pauli von Mitgliedern als Forum eigener Interessen missbraucht. Fünftens, ich kann jedem andersdenkenden und handelnden Mitglied unseres Vereins Respekt erweisen, nicht aber jenen, die zuvor beschriebenen Zielen nacheifern. Und sechstens, ich kann einfach nicht jene Mitglieder an verantwortlicher Stelle im Verein vertreten. Das war dann die Begründung des Herrn, dann ehemaligen Aufsichtsrats und
ja, ist ja Gutachten. Ronny, würdest du diese Begründung mitgehen? Die ganz gute
konsequenter Schritt, dann, wenn er das alles so gesehen hat, dann muss man den Aufsichtsrat verlassen. Genau. Dann muss man auch den Verein verlassen.
Und am Ende erbittet er Verständnis für seine Entscheidung. Und ich bin Sie aufgrund der Erkenntnisse aus den Arbeiten zur Erstellung des Gutachtens schuldig, dem Verein, seinen Mitgliedern, den Satzungsorganen, den Funktionären, dem früheren Präsidenten Wilhelm Koch, seiner Familie, meiner Familie und mir selbst.
Ja, aber das ist doch ein Zeichen dafür. Ich meine, Celine hat das gerade gesagt mit dem, der Mann ist Rechtsanwalt gewesen. Ich meine, der ist dann ja in dem Moment, hat er ja den, also ich meine, den Verstand verloren, wie jetzt hart gesagt, aber der ist ja dann, das ist dann ja auch keine rationale das Argumentation mehr. Also das ist ja total emotional jenseits dessen, also er muss sich doch bewusst sein, was er da geschrieben hat und dass das völlig absurd ist, also aus einer rechtlichen Position.
Ja, aber emotional in einem Schreiben zwei Wochen später, also das ist,
ja. Vor allem dann das Wort Unrecht zu verwenden, ist ja schon fast. Also ist nicht nur fast, sondern ist ja komplett zynisch. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, also das dann in der Hand hatte vor einigen Monaten, war ich auch erstaunt. Aber danke an Frau Brun für diese Unterlagen.
Ja. Was mich jetzt noch mal einmal interessieren würde, so als Nachlese zu der Umbenennung. Zum einen, wie hat sich das für euch jeweils angefühlt, plötzlich Fan des FC St. Pauli im Millantor-Stadion zu sein? Hatte das überhaupt irgendeine, noch nach all der ganzen Geschichte, irgendwie eine Emotionalität bei euch ausgelöst? Und was mich auch noch interessieren würde, ist, wie das euer Fan-Dasein diese ganze Debatte geändert hat. Weil es gab ja wahrscheinlich ein Vorher und es gab auch ein Danach. Und hat das irgendwas mit euch geändert?
Also letzteres würde ich sagen, nein. Also die Nachwirkung, die kam, glaube ich, erst sehr viel später, also als ich dann vielleicht auch gemerkt habe, ja, was das für eine besondere Entscheidung war. Also sozusagen das, das klingt jetzt wieder so ein bisschen nach Selbstlob, aber also sowas auszulösen, so eine Stadionumbenennung auszulösen und auch noch den Rücktritt von einem ehemaligen Minister von seinem Aufsichtsratsposten. Ich meine, das macht man ja auch nicht alle Tage. Insofern, also war sozusagen dieses, sozusagen hatte das ein gutes Gefühl hinterlassen, dass man das, dass ich das sozusagen irgendwie zumindest in der Anfangsphase habe auslösen können. So eher so das war, glaube ich, dann dominant.
Ja, damit du dich da nicht immer selbst loben musst, mache ich das vielleicht nochmal. Also das ist natürlich ein extrem irgendwie auch prägender Moment für die Vereinsgeschichte und für die Identität des Vereins gewesen. Ne? Das ist ja, wir haben ja auch nicht ohne Grund in der Ausstellung einen ganzen Teil dazu, der wiederum Teil eines Raumes ist, der sich insgesamt mit Konflikten und Kontroversen und Einigungsprozessen beschäftigt. Als der Raum, der ganz viel darüber sagt, wie der FC St. Pauli auch dahin gekommen ist, wo er heute ist.
Ich kann das nochmal ergänzen, dass ich habe ja nach den den Beschluss nochmal das eine oder andere Interview auch für größere Buchprojekte rund um den FC St. Pauli gegeben. Da wurde ich einmal auch gefragt, wie ich dann reagiert hätte, wenn das Stadion nicht umbenannt worden wäre. Ob das Frage. Weiterhin mein Verein gewesen wäre. Da konnte ich nichts anderes antworten, außer, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Wäre ich ausgetreten, wäre das noch mein Verein gewesen weiterhin? Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war schon ziemlich wichtig, dass das Stadion umbenannt wurde. Wenn es nicht umbenannt worden wäre, weiß ich bis heute nicht, ob ich im Verein verblieben wäre oder weiterhin Fan geblieben wäre.
Naja, die Geschichte wäre ganz anders verlaufen, würde ich sagen. Also wenn an dem Punkt, also ob es dann, hätte es dann tatsächlich die Spaltung gegeben, dann wäre es ja nicht der Einzige gewesen, der sich dann dazu hätte verhalten müssen. Also das hätte ganz andere, genau die Konsequenzen, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber wenn man bedenkt, was das für ein entscheidender Schritt war, dann kann man auch darüber spekulieren, was es für ein entscheidender Schritt gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Also
bist du denn Vereinsmitglied?
Ich bin gar kein Vereinsmitglied. Also, okay. Genau. Also ich war zum Beispiel bei der Abstimmung, ich war nur als Journalist bei der ersten JV, bei der zweiten war ich gar nicht.
Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil sonst hätte ich dir die Frage jetzt auch gestellt. Wenn du Mitglied gewesen wärst und das Stadion wäre nicht umbenannt worden, wärst du dann ausgetreten?
Ja, vermutlich. Ja.
Oder wärst du dann überhaupt noch ins Stadion gegangen?
Vermutlich nicht. Also es ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen. Ja.
Aber ich hatte, um das nochmal abschließend zu sagen, ich hatte jetzt nur kein super tolles Gefühl, als ich das erste Mal ins Millerntor-Stadion gegangen bin. Mir war schon bewusst, dass ich damit dann teilgenommen habe, dass es umbenannt wurde, aber ich habe genauso viel, genauso wenig Bier getrunken wie vorher und genauso laut und leise gegrölt, wie es vorher der Fall gewesen ist. Und
jetzt mit all den Jahren Abstand guckst du manchmal noch so auf den Schriftzug am Stadion und denkst darüber nach? Nee. Gar nicht?
Also jetzt kommt das Ganze natürlich nochmal hoch im Zuge dieses Podcasts auch. Habe ich mich nochmal intensiver damit beschäftigt, habe meine ganzen eigenen Interviews nochmal gelesen und auch Zeitungsberichte und so weiter. Also da ist mir schon auch nochmal bewusst geworden, dass da schon ordentlich was passiert ist damals.
Eine Sache hätte ich tatsächlich auch im Nachgang, weil, da erinnerst du dich wahrscheinlich auch dran, weil du warst offensichtlich dabei, am 19. November, also ungefähr 3 Wochen nach der Versammlung 98, gab es dann ja ein sogenanntes Klimagespräch. Hm. Auf Einladung der AGEM haben sich dann nämlich Vereinsvertreter und auch eben Menschen aus Aufsichtsrat, Ehrenrat, alter Stamm und so weiter getroffen und haben sich mal an einen Tisch gesetzt, um die ganzen Diskussionen mal aufzuarbeiten und die Unstimmigkeiten.
Ja. Also du musst jetzt von mir wissen, ob ich dabei war.
Nee, du stehst da drunter als Zeichner einer Abschlusserklärung.
Dann behaupte ich mal, ich war dabei.
Also das ist durchaus interessant, was dann da beschlossen wurde gemeinsam. Man kann sagen, übrigens insgesamt, dass der ständige Ausschuss und der ist daraus dann mal geworden später, also dass man sich regelmäßig getroffen hat, anfangs auf Einladung der AGEM, später auf Einladung des Präsidiums. Das ist also sozusagen der erste Versuch gewesen, mal alle an einen Tisch zu kriegen. Dabei waren die Amateurabteilung, Rummelhagen, Rittmeier, für den Aufsichtsrat, so viel waren es ja nicht mehr, Jens Klaus und Holger Schaaf, der Ehrenrat, Harald Stender, Manfred Heinzinger, für den alten Stamm auch Harald Stender und Günter Peine, dann die AGEM gleich mit 5 Menschen, 6 sogar, Tatjana Grütke, Uwe Doll, Thomas Hermke, Klaus Holm, Henrik Lüttmer, Holger Schaaf, dann du als Antragsteller und der Diskussionsleiter Jost Münster. Mhm. So, das war dann die Zusammensetzung dieser Runde und dann hat eine Erklärung wurde am Ende verabschiedet und die ist auch nochmal ganz interessant, vor allem auch der erste Teil, der erste Punkt. Der Hamburger Journalist René Martens hat in seinem 1997 erschienenen Buch You Never Walk Alone verschiedene herabsetzende Behauptungen und Vermutungen über die Rolle des ehemaligen Vorsitzenden des FC St. Pauli, Wilhelm Koch, während der Zeit des NS aufgestellt. Das wird dann da so unterschrieben.
Ja, habe ich gewusst zum ersten Mal.
Also herabsetzend, aber gut. Diese Vorwürfe wurden von einer vom Präsidium des FC St. Pauli eingesetzten Kommission gründlich untersucht, also vom Präsidium eingesetzt, auch nochmal hier deutlich. Und mit Ausnahme des Faktums der bloßen Mitgliedschaft Koch in der NSDAP eindeutig widerlegt. Dennoch hat sich die Mitgliederversammlung des Vereins dieses Jahres entschlossen, das Stadion ab Beginn der folgenden Saison seinen alten Namen Millerntor-Stadion wiederzugeben. Steht hier so. Viertens, diese Entscheidung wird von keiner Gruppe im Verein irgendwie als Herabsetzung der Person oder der Verdienste Wilhelm Kochs verstanden. Fünftens, die Umbenennung, jetzt geht es nämlich los, erfolgt vielmehr ausschließlich im Hinblick auf die besondere Rolle und soziale Verantwortung des FC St. Pauli, zum Beispiel bei der Integration von Ausländern oder bei der abwehrgewalttätiger Tendenzen. In diesem Zusammenhang soll jede Möglichkeit ausgeschlossen werden, den Verein in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit der NSDAP zu bringen.
Das hast du da unterschrieben, Ronny.
Sechstens, auf der Grundlage dieses Verständnisses akzeptieren alle Unterzeichner diese getroffene Entscheidung und werden sich für eine Verbesserung des Klimas innerhalb des Vereins und seiner unterschiedlichen Gruppierungen einsetzen. Das wurde dann an diesem Tag offensichtlich
miteinander ausgearbeitet. Also ein guter aus diesem Statement kommt ja durchaus rüber. Da sind sicherlich eine oder andere Formulierungen, die ein bisschen unglücklich geworden sind. Ja. Gerade auch was die Herabwürdigung von Wilhelm Koch durch René betrifft.
Auch, ja.
Er hat ja nur seinen Job gemacht, sozusagen.
Naja, aber wir machen das halt, damit uns die Ausländer in Anführungsstrichen noch gewogen bleiben. Also das ist ja auch.
Das ist schon ziemlich ziemlich wild,
ja. Ja. Ja, aber gut, ich habe das war auch in diesem Konvolut in Anführungsstrichen von Frau Brun drin. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Ding mal irgendwo veröffentlicht wurde. Ob das,
zum Glück,
im Endeffekt zum Glück.
So, das ist ich wahrscheinlich kann mich auch nicht erinnern, auch
nur,
dabei gewesen zu
sein. Nur intern irgendwie. Gezeichnet und als Antragsteller Ronny Gertzinski steht hier eindeutig. Also es ist jetzt nicht handschriftlich oder geschrieben, sondern es ist einfach nur gedruckt, aber es ist offensichtlich passiert.
Es klingt halt ein bisschen wie alle befriedigen wollen, also besänftigen wollen und irgendwie alle.
Also dass das nicht maßgeblich formuliert wurde von Ronny,
davon gehen wir mal ganz stark aus.
Das liest man da schon raus.
Es ist halt wirklich gedacht als Befriedung im Sinne von wir müssen ja alle miteinander zusammen weiterarbeiten, so nach dem Motto.
Wie gesagt, der gute Wille, versuchen nochmal alle ins Boot zu holen, stand im Vordergrund und da kommen dann halt ein paar schräge Formulierungen dann halt auch bei raus.
Was ich so ein bisschen auch als roter Faden so durchzieht, durch so verschiedene Äußerungen und Stellungnahmen, bin da heute schon so 2, 3, 4 Mal drüber gestolpert, dass ja auch immer wieder irgendwie so deine Arbeit sehr angegriffen wurde, ne? Also so irgendwie, wenn überhaupt, also ich finde allein immer diese Formulierung, wenn sich das bewahrheiten sollte bei irgendwas, was du ja schon recherchiert hast und was ja auch belegt war, schon auch immer irgendwie eine spannende Formulierung. Und das kam da jetzt ja auch gerade nochmal so irgendwie, ja, das ist ja, also eine, wurde alles widerlegt, ist ja so auch jetzt irgendwie nicht.
Richtig. Ja, wie gesagt, das hier kannte ja keiner bisher, weil das nur intern zirkuliert ist. Aber ansonsten fand ich jetzt so, wenn das hat mich, glaube ich, nicht besonders getroffen, also so jetzt solche Formulierungen. Ja, also da sie ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht um persönliche Angriffe. Insbesondere sind diese Angriffe ja nie gekippt. So.
Jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage, die ihr eigentlich schon selber beantwortet habt, aber hat es sich gelohnt, der Kampf, die Widrigkeiten, die ihr hinnehmen musstet?
Und würdet ihr irgendwas anders machen, wenn ihr das nochmal machen könntet?
Also gelohnt hat, da müssen wir nicht drüber diskutieren, gelohnt hat sich es auf jeden Fall. Ich glaube, es hat sich auch für die ältere Generation gelohnt oder für den Verein insgesamt auch, weil das auch ein Schritt war, dass die Generationen ein bisschen mehr zusammentreten. Also früher war es undenkbar, dass kritische junge Fangruppierungen mit dem alten Stamm oder Präsidium gemeinsam irgendwie was auf den Weg bringen oder so. Das ist heute völlig anders. Also jedes Vereinsmitglied kann quasi mit jedem anderen Vereinsmitglied hier diskutieren und reden, ohne dass von vornherein Vorbehalte aufgrund des Alters allein schon.
Oder man in der bei der Sekretärin des Präsidenten in seinem Privatbüro scheitert, weil das die einzige Möglichkeit wäre, überhaupt an ihn ranzukommen. Ja. Das war ja damals bei Herrn Weisner eigentlich in der Regel der Fall. Insofern, ja.
Ja, es hat sich auch für den Verein gesellschaftspolitisch gelohnt. Also das war ein Schritt weiter in die richtige Richtung, wie sich der Verein positioniert. War Vorbild auch für viele andere Vereine, denke ich mal, die ähnliche Schritte gegangen sind. Und was hätte ich anders gemacht? Puh, weiß ich jetzt nicht. Also ich hätte mich wieder auch stellvertretend aufstellen lassen, das nochmal selber zu beantragen, auch trotz dieser Anfeindung, die es halt gab, das waren halt Momentaufnahmen, die es dann irgendwann nicht mehr gegeben hat. Und ich bin da ganz froh drüber, so ein Teil der Vereinsgeschichte auch geworden zu sein.
Ja, und also ich kann dazu sagen, ich habe den Kampf ja nicht ausgefochten, das war ja Ronny. Also ich habe ja, er hat vorhin gesagt, meinen Job gemacht. Wie gesagt, ich hatte den Auftrag, mich mit der, für diese Vereinsbiografie auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in einem kleineren Umfang zu beschäftigen, das habe ich halt gemacht. Also mehr war das ja, das heißt, mehr war das ja letztlich nicht, also wenn man das jetzt mal runterbricht.
Und habt ihr ein Learning daraus mitgenommen, wie man solche Debatten konstruktiv gestaltet? oder was wichtig ist da im Umgang miteinander? Könnt ihr da noch was zu sagen?
Ja, ich denke, dass es wichtig ist, nicht von vornherein auf Konfrontation zu gehen. Also klar müssen da rote Linien nicht überschritten werden. Aber wenn du versuchst, von Anfang an alle mit ins Boot zu holen, dann muss es nicht immer zwingend ein wässriger Kompromiss werden, sondern man kann trotzdem auch hart diskutieren. Und das wäre vielleicht das Einzige, was man von Anfang an damals hätte machen können, die ältere Generation von vorab schon mal darüber mehr zu informieren, mehr darüber aufzuklären, was eigentlich in dem Ganzen steckt und sie nicht vor veraltete Tatsachen zu stellen. Ja, was lernen wir jetzt aus dieser Diskussion über die aktuelle Diskussion, die wir führen, was das Stadionlied anbelangt beispielsweise? Gibt es da Parallelen, gibt es da große Unterschiede? Das ist ja kein Disput zwischen alt und jung innerhalb des Vereins, sondern es ist also ja was anderes.
Ich glaube, den größten Unterschied, der wurde ja schon genannt, dass damals entweder liefen die Diskussionen persönlich oder auf Versammlungen oder eben es wurde in der Presse darüber berichtet, hier und da, aber das war es dann auch. Und es gab eben nicht diese Möglichkeit, was wir eben heute haben, dass alle mitreden wollen und können. Das ist ein komplett anderes Szenario letztlich.
Ja, der große Unterschied ist, dass das Präsidium heute der Vorreiter ist. Also das Präsidium
auch,
ist sozusagen, ja, also der, das ist einer der Unterschiede.
Ja, genau.
Bei der Thematik jetzt zu dem Lied ist es natürlich so, dass wenn es, und da, das ist dann ja auch sozusagen die Parallele, oder es ist vielleicht auch keine Parallele, weil, Ronny, was du gesagt hast, dass es viel geändert hat, dass es erstmals sich wirklich Leute aus verschiedenen Ebenen zusammengesetzt haben, Fans auch etwas im Verein bewegt haben und nicht außerhalb des Vereins gearbeitet haben. Wir haben eben kein Präsidium mehr, was quasi unantastbar in der Teppichetage sitzt. Das sind, glaube ich, schon alles Dinge, die durch die Stadionumbenennung überhaupt angeschoben wurden. Dass man eben gemerkt hat, die Fans haben eine, als Mitglieder dieses Vereins, als aktive Mitglieder, eine Möglichkeit, sich einzubringen, Dinge zu ändern. Und ich glaube, das wäre, wenn das eben dieser Kampf damals verloren gegangen wäre, hätten sich, glaube ich, viele abgewandt und gesagt, seht ihr, es bringt nichts. Wir kommen nicht dagegen an, gerade bei so einem wichtigen Thema. Und ich glaube, dass das der Wegbereiter war, um überhaupt Menschen im Verein die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wir können auch in diesen Verein reingehen und Dinge, die uns wichtig sind, gestalten, gemeinsam. Und ich glaube, jetzt ist es eben so, und das ist ein Beispiel dafür, René, weil du gesagt hast, so viele Leute reden mit, dass es jetzt halt Fangremien gibt. Es ist ein Austausch mit dem Präsidium. Es gibt Menschen, die sich Gehör verschaffen können, die sich einbringen in diesen Verein und dadurch eben auch eine Möglichkeit haben, ihre Meinung gebündelt in verschiedenen Gremien heranzutragen an den Verein. Und ich glaube, das ist eine Errungenschaft, worauf man als FC St. Pauli auch stolz sein kann, der meiner Meinung nach schon auch auf die Stadionumbenennung zurückzuführen ist.
Ja, die Konfliktlinien verlaufen anders. Ne? Es gibt nicht mehr diese klaren Alt gegen Jung, Fans gegen etabliertes Präsidium. So, ne? Also, aber es gibt, was ich gerade spannend finde, ist, dass es in der Argumentation oder so in der Art, wie argumentiert wird oder auch nicht argumentiert wird, tatsächlich sehr viele Parallelen gibt. Ne? Also dass sehr viele Argumente immer wieder kommen, dieses Warum gerade jetzt, wir haben wichtigere Sachen zu tun, ist so ein Argument, ganz oft kommt aber auch, dass so jenseits der Fakten, mit denen gar keine Auseinandersetzung stattgefunden hat, einfach so ist diese Debatte so unglaublich emotional geführt wird, weil die Leute in erster Linie irgendwie das Gefühl haben, ihnen wird irgendwas weggenommen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Vergleich, wenn du sagst, das Gutachten hat sich dann in der Geschäftsstelle gestapelt und niemand hat es abgeholt und dementsprechend auch nicht gelesen, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, wie viele Leute haben sich wirklich eigentlich die Fakten angeguckt und haben sich diese Recherche angehört, bevor sie in die Diskussion gegangen sind. Was du auch immer aus der Art, wie die Leute argumentieren und mit welchem Wissensstand sie hantieren, ganz oft feststellbar ist, dass sie sich dann mit der eigentlichen Recherche im Vorfeld nicht auseinandergesetzt haben, sondern wirklich aus einer Emotionalität heraus kommen. Und dieses, warum kommt das alles jetzt? Warum habt ihr das nicht viel früher gemacht? Warum wurde das nicht früher aufgearbeitet und irgendwann reicht es ja auch mal und wo ziehen wir die Grenzen? Das ist sehr, sehr viel Kommentare, die wirklich 1:1 97 auf der Mitgliederversammlung so gefallen sind, die du jetzt in der aktuellen Diskussion wiederfindest. Das finde ich ganz interessant erstmal.
Also interessant ist ja, dass wenn du sagst, es gibt die Konfliktlinien sind anders, dann ist es ja schon auch so, dass man sagen kann, dass Leute vermutlich, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, sind ja Leute dabei, die jetzt diese Entscheidung, die das Lied weiter hören wollen oder gespielt sehen wollen, dass diese Leute sich vermutlich als politisch links verstehen, einige davon, oder? Und dass es aber ja auch so ist, dass man sozusagen in anderen Debatten auch schon auch gemerkt hat in den letzten Jahren, dass natürlich Leute, die politisch sich links positionieren würden oder vielleicht auch mehr oder weniger, also was auch immer links heißt, aber objektiv dem zuzurechnen sind, dass das natürlich Leute sind, die sich gegen bestimmte Formen von Veränderung sperren. Also es gibt natürlich Linke, die nicht gendern wollen und das auch nicht tun. Es gibt Linke, die sich, die sagen, warum soll denn in Kinderbüchern, in jahrzehntealten Kinderbüchern, in neuen Versionen, soll rassistische Sprache, warum wird das, das ist doch dann Zensur von Kunst oder warum soll ich mir meinen Humor von sprachsensiblen Leuten irgendwie quasi ruinieren lassen? Also diese ganzen so Denkmotive und weltanschaulichen Haltungen gibt es ja auch in Leuten, die sozusagen in anderen Fällen sich politisch links positionieren. Oder es gab Leute, gab Linke, die waren gegen die Rechtschreibreform oder so. Klingt total albern, es war ja so. Und diese Haltung, finde ich, findet man so ein bisschen wieder in dem, was sozusagen jetzt in den Argumenten aufscheint oder nicht nur aufscheint, sondern vielleicht manchmal auch direkt zu hören ist. Und das andere ist natürlich tatsächlich, dass es, das ist jetzt natürlich auch eine große These, dass Fußball, dass eben Fußballfan sein etwas eben im Wesentlichen Irrationales ist, was ja auch ganz gut ist, aber das eben dazu führt, dass Leute, also dass eben sozusagen diese, das Emotionale und eben dieses Zugehörigkeitsgefühl eben so eine Dimension erreicht, oder dieses Beharren wollen auf Traditionen, dass das zu etwas führt, was eben dann solche Reaktionen hervorruft, wie wir sie jetzt gerade wie ihr sie erlebt, ja, so muss ich ja sagen. Ne?
Ich finde, das wird halt insgesamt sehr negativ behandelt, auch in der Art, wie darüber berichtet wird. Geht es immer sehr viel um Spaltung und das ist aber ein unglaublich negativer Blickwinkel auf irgendwas, was diesen, auf eine Sache, die diesen Verein schon immer positiv geprägt und nach vorne gebracht hat. Ne? Also solange man in einen konstruktiven Austausch geht und das heißt ja immer auch irgendwie den eigenen Horizont so weit aufzumachen, dass man empfänglich ist für Argumente und die auch zulässt und auf der Grundlage von Fakten hauptsächlich versucht wenigstens zu argumentieren. Ich meine, natürlich bringen wir alle irgendwie unsere Emotionen mit, dann ist das ja auch eine Chance.
Also um jetzt nochmal vielleicht nicht eine steile These zu wagen, aber zumindest eine Frage in den Raum zu stellen, wenn Koch, also Willem Koch, also ich, wie gesagt, ich war daran beteiligt oder ich habe das sozusagen bewirkt, dass sozusagen das Stadion oder mein Teil dazu beigetragen, dass das Stadion umbenannt wird. Willem Koch war, er hatte eine weiße Karteikarte. Er hat sozusagen dann in den Verein reinregiert. Es gibt ja, ihr habt dann ja auch so vom Museum, habt ihr ja auch im Laufe der Jahre so Briefe ja auch ausgewertet, wie er sozusagen im Verein, wie er dann sozusagen dann natürlich damalige nationalsozialistische Alterssprache verwendet hat und so weiter. Aber der FC St. Pauli war damals kein sozusagen besonders großer Verein, sage ich jetzt mal, jetzt also ein bisschen vereinfacht gesagt, also spielte er in Hamburg. Vor allem hatte er natürlich nicht in der Öffentlichkeit eine Wirkung, die er heute hatte. So. Also Kochs gesamtgesellschaftliche Wirkung war vermutlich relativ gering, aber ein Propagandakompanie-Berichterstatter wie Ollig, ja, hatte natürlich eine ganz andere, die Dimension seiner seines Wirkens war natürlich eine völlig andere. Und wie man auf die Idee kommen kann, überhaupt darüber zu diskutieren, dass dieses Lied nicht mehr gespielt wird, also wie man das angreifen kann, ist mir völlig unbegreiflich. Also das ist jenseits, da falle ich echt vom Glauben ab.
Conny Rüttmann hat ja gesagt, auch Nazis können mal gute Lieder schreiben.
Ja, ist es ein guter Song? Ich meine, das muss man doch auch mal in Frage stellen. Also genau. Ich meine, diese Debatte ist, muss man jetzt
das
auch
noch, würde ich gerne
habt ihr, ja, das habt ihr ja damals auch schon anklingen lassen in dem Podcast. Also inwieweit wird es eben da so bestimmte Metaphorik, die er immer benutzt hat, weiter. Was heißt das eigentlich ja? St. Pauli, die Freiheit liegt und so im Blut. Ich meine, was schwingt da mit? Also welche sozusagen, welche Ideologie wird da sozusagen transportiert? Und man kann mir jetzt ja, es gab ja dann teilweise auch die Argumente, das ist ja was anderes, wenn das jetzt, das ist ja eine Punkrock-Version, das ist völlig irrelevant, das ist natürlich eine affirmative Hymne, also man kann das Lied natürlich durch eine Coverversion demontieren oder lächerlich machen, das ist ja nicht passiert, sonst wäre es ja keine Hymne geworden. Also ich glaube, die Debatte kann man, den Strang kann man glaube ich auch vergessen.
Ich habe nochmal einen Fun-Fact, den ich dazu gern ergänzen würde, nämlich parallel zur Umbenennung des Stadions erschien im Herbst 1998 der Übersteigerstempler, wo eben genau dieses Lied, das Herz von St. Pauli, in der Punk-Version drauf war. Und ich habe hier zwei Rezensionen, einmal aus der Pauli vom November 98.
Also die Stadionzeitung, die hieß da wirklich so, nur für Menschen, die das nicht
wissen. Die Stadionzeitung hieß Pauli, genau. Da steht in der Fantastics-Version des alten Hans-Albers-Stückes Das Herz von St. Pauli, sehen die Fanzinmacher sogar schon die neue Stadionhymne. Also, das zum einen.
Der dann, Übersteiger hatte schon eine Agenda.
Auf jeden Fall. Und dann aber im Dezember 98 unhaltbar rezensiert diesen Sampler. Vorletzter Absatz. Wie allerdings die Idee entstanden ist, auf dem Promotionblatt zur Veröffentlichung des so ein Hans-Albers-Knödel-Song wie Das Herz von St. Pauli in einer Version von Fantasticus 11 als neue Stadionhymne anzuempfehlen, bleibt schleierhaft.
Das war einfach das, was man ästhetisch dazu sagen musste. Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Aber das
weiß ich auch nicht. Ich habe den namentlich nicht unterzeichnet.
Die Folge Übersteiger versus Unhaltbar machen wir dann auch nochmal.
Och ja, könnte auch.
Also man muss sich diese unfassbare Kontinuität von NS-Propagandisten in der deutschen Nachkriegspresse, da brauchst du dir nur einmal angucken, dann weißt du genau, warum da bis heute wenig aufgearbeitet ist. Das hat, ich glaube, die Taz als allererste Zeitung überhaupt gemacht, weil sie halt einfach erst in den 70ern gegründet waren und in ihrer Redaktion diese Leute halt einfach
tatsächlich nicht. Du hatte. Hast ja in dem Podcast, der alles ausgelöst hast, du ja dann, hast du ja auch die Parallele zu Henry Nannen erwähnt, also diese, der ja auch in einer Propagandakompanie tätig war, und da gab es ja dann 22 nochmal wieder, also das ist ja alles langs bekannt, 22 kam nochmal neue Erkenntnisse, und dabei ist ja jetzt auch der Stand, dass der Verlag dann eben eine Studie in Auftrag gegeben hat, die immer noch nicht beendet ist, und da geht es dann eben um das, also das ist dann ja auch jetzt so eine Parallele, die haben dann den Nannenpreis erstmal jetzt sozusagen kurz, zumindest jetzt heißt der immer noch Sternpreis, zumindest bis sozusagen diese Studie vorliegt, ne? Also es gibt dann schon so gewisse, nicht Parallelen, aber so irgendwie.
Aber Konsequenzen. Also
zumindest. Es gibt Konsequenzen, und es gibt, also da gibt es jetzt hier gibt es auch eine größere Studie, die das nochmal aufgreift, und da, die haben auch eine Konsequenz gezogen. Also wenn jetzt ein großer Verlag die Konsequenz zieht, ne, und sagt, also der Gründer der Zeitschrift, um die es hier geht, und dass wir uns das nochmal genau angucken, und wir setzen jetzt sozusagen erstmal neben seinen Namen zumindest von diesem Preis weg, das ist dann ja auch schon mal praktisch ein Zeichen, wie man halt mit Oleg umgeht. So. Ja, und interessant ist ja eben auch, ich meine, Oleg war dann, war ja eine Führungskraft im Journalismus. Ja. Diese Leute haben Einstellungsgespräche geführt, vermutlich. Das heißt, also diese Mentalitäten, die da, also ohne sie jetzt genau beschreiben zu können, weil ich natürlich jetzt Olegs Werk nicht im Detail kenne, was er sozusagen täglich produziert hat als Zeitungsjournalist oder hat produzieren lassen, ist natürlich klar, dass diese Mentalitäten weitergegeben worden sind an Jüngere. Nicht im Sinne von, dass da in einem Einstellungsgespräch politische Einstellungen oder so abgefragt worden sind. Das ist ja, funktioniert ja auf einer subtileren Ebene, wie jemand dann praktisch Leute zu dem Blatt gekommen sind, aus welchen Gründen jemand eingestellt wurde. Und der ist sozusagen dann natürlich 30 Jahre später auch wieder jemand, der Einstellungsgespräche führt. Und diese ganzen Prozesse, die natürlich jenseits jetzt von sozusagen klassischer historischer Empirie nur zu beschreiben sind, die sind, da passiert auch ganz, ganz wenig sozusagen in der Aufarbeitung, weil die Medien natürlich selber einen Teil dieser Aufarbeitung leisten müssen, was sie eben nicht tun, wie wir jetzt offensichtlich auch sehen. Ja.
Das war eine super Folge, kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich total, dass ihr da wart. Ronny, René, vielen lieben Dank, dass ihr hierher gekommen seid und da mit uns drüber gesprochen habt. Vielleicht darf ich verraten, René ist gerade in den Fördervereinen unseres Museums eingetreten, um unsere Recherchen zu unterstützen. Wenn ihr dasselbe tun wollt, dann tretet doch auch gerne ein. Das ist schon ab 3 Euro im Monat möglich, und das Formular findet ihr online. Und wie immer, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen lieben Dank.
Ja, ich war gerne hier. Hat Spaß gemacht.
Ja, war sehr erkenntnisreich.
Genau, vielen Dank an Ronny, vielen Dank an René.
Ja, dankeschön.
Vielen Dank an Thomas, vielen Dank an Selina.
Vielen Dank an Christopher.
Ja, sehr gerne. Und bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, außer hört weiterhin unseren Podcast, FCSB-Geschichten, das Ende in Klammern, und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.